Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Ich bin fertig.
Echt? Aber das Spiel lief doch eigentlich ganz gut.
Ja, das Spiel war sogar das entspannteste seit Wochen. Ich möchte fast sagen Monaten. Ich bin fertig, weil wir heute möglicherweise ein klitzekleines bisschen über den Durst getrunken haben.
Ja, aber es ist ja Weihnachten und es war ja auch Weihnachtsparty im VIP-Bereich bei der Fortuna.
Ja, und wir haben heute einen unserer Preise vom Quiz zur Folge 100 eingelöst und den lieben Torben in den VIP-Bereich der Fortuna ausgeführt, Hand in Hand.
Ja, so sind wir. Und von unseren Abenteuern und Begegnungen dort berichten wir. Und dann steht natürlich die große, große Frage weiterhin im Raum: Wie geht es mit dem Trainer weiter?
Ja, sind wir jetzt schlauer oder eher unsicherer nach der Partie heute?
Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen, ob wir darauf eine Antwort finden.
Das ist ja wie ein Weihnachtsgeschenk. Da weiß man ja vorher auch nicht, was man bekommt.
Socken.
Zum Beispiel.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 105. Ausgabe von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als
der ziemlich kaputte Andi. Es ist spät am Abend. So ehrlich wollen wir sein und wir haben einen langen Tag hinter uns und ich merke ihn in den Knochen, aber es ist gut, dass ich nicht mehr so faul auf der Couch rumfläze wie eben noch, sondern dass wir jetzt hier aufrecht sitzen gegenüber und ich dich fokussiert ansehen kann und deswegen hoffentlich auch die nächsten 4 Stunden gemeinsam mit dir hier wach und munter den Podcast vollziehen kann zu diesem tollen Spiel, was wir heute sehen konnten.
Wir sind ja ein interaktiver Podcast. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge hört und irgendwo in der Bahn sitzt, so beim Laufen unterwegs oder einfach auf der Arbeit, dann klatscht zwischendurch mal in die Hände, um den Andi wieder aufzuwecken.
Oh ja, das würde mich
klappt,
sehr freuen.
Ja. Das funktioniert. Das ist eine sehr moderne Technologie, die von Spotify patentiert wurde. Auch nicht wegen der anderen Leute in der Straßenbahn oder im Bus ärgern oder sich verunsichern lassen. Einfach mal zwischendurch klatschen.
Oder so ein lautes so, hey!
Ja, genau.
Ja, genau. Das würde mich auch freuen. Ja, danke schön.
Das wird auf jeden Fall helfen.
Ja.
Oder Getränke halt.
Sehr starke koffeinhaltige Getränke. Ich habe mal, um kurz direkt eine Anekdote hier vorwegzunehmen.
Und den schönen Übergang kaputt zu machen.
Vollkommen korrekt. Ich habe früher ja in einem Orchester Posaune gespielt und auf einer sehr, sehr langen Busfahrt, ich meine nach Barcelona, hatte jemand, der damals bei der Bundeswehr war, Koffeintabletten dabei.
Okay.
Das ist wirklich krass. Also
im Sinne von, wie es dich wach hält.
Im Sinne von, wie es dich wach hält. Und ich war damals, ich würde sagen so 15, 16 vielleicht und noch nicht der Koffein-Junkie,
also vor 2, 3 Jahren.
Nicht der Koffein-Junkie, der ich heute bin. Und ich weiß, ich habe dann einfach so, weil ich dachte, ja, warum nicht? Also wach sein ist ja gut. Habe ich so eine Koffeintablette genommen, das hat richtig krass reingekickt. Also das wäre, habe ich eben noch daran denken müssen, ob das nicht auch mal was wäre, was ich mir einfach mal so in mein Reisegepäck, wenn ich hier mit dir weitere Podcast-Folgen aufnehme, mal ja einfach inkludiere. Aber Thorsten, bitte entschuldige, dass ich mit dieser spontanen Anekdote deine Anmoderation zur Rubrik Was trinkst du, Thorsten?
Ja.
Hiermit zerstört habe.
Ich möchte noch anmerken, dass es vielleicht auch eine gute Idee ist, wenn wir jeden Abend in Marbella jetzt eine Minifolge aufnehmen, dass du mal ein paar Koffeintabletten in dein Gepäck aufnimmst, damit das natürlich auch flockig ist. Dann schläfst du wahrscheinlich die halbe Nacht nicht, aber ich sag mal, das sollte es dir für einen Podcast ja auch irgendwie wert sein,
ja,
oder?
Vielleicht nehmen wir, also ich denke auch nicht, dass wir jeden Abend in Marbella in der Situation sein werden, wie wir sie jetzt sind.
Ja, das denkst du so.
Ja, ich hoffe es also einfach.
Wir werden sehen.
Ja. Gut, aber
was
Thorsten,
trinke ich? Wir haben 2 Sachen aus der letzten Woche noch da. Du erinnerst dich, es gab dieses eine Getränk, von dem ich sagt, ja, es hat einen Begriff im Namen, den auch das Getränk letzte Woche im Namen hatte. Und ansonsten super heißt es. Und das ist halt dieses zuckerfreie und ballaststoffreiche Erfrischungsgetränk.
Okay.
Dann haben wir das, wie eine ehemalige österreichische Kaiserin heißt. Und jetzt habe ich noch was Neues. Alle 3 noch aus den Niederlanden, also die müssen auch langsam weg.
Okay.
Da habe ich noch was Neues. Das klingt wie Dr. Pepper, hat nämlich auch einen akademischen Titel, nur eben anders und wie so ein billiger Rip-Off. Keine Ahnung, ob es auch so schmeckt.
Professor Pfeffer.
Ja, so ähnlich.
Ich nehme das erste. Ich möchte heute Abend, wir haben genug Ungesundes heute getan, deswegen gibt es jetzt healthy, ballaststoffreiches Superzeugs.
Ja, wäre das nicht toll gewesen, wenn das eine Videoaufnahme ist, mit was für einem super Move ich das Ding hier aus meiner geheimen Ecke bewegt habe. Und ich es beinahe über das Mischpult gekippt hätte. Ja, Super Pop heißt der Drink. Pink Grapefruit Kumquat, ballaststoffreich, zuckerfrei und ich hatte es letzte Woche schon geteased, The Drink of Tomorrow.
Aber Thorsten, wenn das aus den Niederlanden ist.
Na, das nicht.
Das nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist ja, steht sehr, sehr deutsche Sachen drauf.
Das siehst du ja gar nicht, das weißt du ja gar nicht. Vielleicht habe ich das ja auch einfach mit meinen umfangreichen Sprachkenntnissen so, sozusagen simultan übersetzt. Das kann natürlich auch sein. Ich guck mal kurz hier drauf und sehe, wir haben keinen Zucker drin. Also gar nicht. Die anderen schreiben das ja noch so gerne mit so 0% drauf, aber hier steht es einfach nicht. Oh ja. Aber hingegen habe ich einen Fruchtgehalt und jetzt halt dich fest. 0,3%.
Ist ja wie so ein Trinkepäckchen, was man früher hatte.
Ja, ja. Durstlöscher, nur ballaststoffreich. Ich lege los. Also Super Pop, Pink Grapefruit, Kumquat mit Ballaststoffen und ohne Zucker. Ja, und so schmeckt es auch. Eieieiei.
Da ist ein Darm drauf gemalt auf die Dose.
Ja, man könnte das Muster so sehen, vielleicht seht ihr ja auch das Bild jetzt gerade. Dass da kein Zucker drin ist, glaube ich sofort. Es ist, schmeckt außerordentlich säuerlich, aber halt gar nicht süßlich. Und so eine Grapefruit, die hat natürlich auch tendenziell nicht die größte Süße aller Zeiten.
Kumquat auch nicht.
Kumquat auch nicht. Es ist halt so sauer mit Kohlensäure. Und naja, ballaststoffreich. Aber ich gebe zu, mir fehlt dann doch der Zucker oder der Zuckerersatz hier an dieser Stelle.
Aber ich kann mich ja an unsere Getränkeverkostung aus der Jahresrückblicksfolge erinnern, wo du insbesondere von den sauren Getränken sehr angetan warst.
Ja, aber sauer ist nicht sauer. Und wenn du halt gar keinen Zucker hast, ja. Ach, jetzt habe ich gar nicht nachgedacht, dass du es auch mal probieren könntest. Ne? Wir hätten total die Möglichkeit dazu alles gehabt. Alles
gut, trink du ruhig.
Na, es tut mir leid, so gut ist auch er nicht. Also das musst du mir einfach glauben. Ja, also ich bin nicht so angetan. Ich glaube, es gibt auch noch übrigens andere Sorten davon. Aber mir fehlt ein bisschen Zucker bei der Angelegenheit oder Zuckerersatz. Und machen wir gleich weiter.
Ja, ich versuchte gerade irgendwie über das Thema Ersatz eine vernünftige Überleitung zu finden.
Ja, war denn der Spieler, dem wir diese Folge widmen, häufiger Ersatz bei Fortuna? Kannst du das bestätigen oder verneinen?
Das kann ich eher verneinen.
Aha.
Denn der Spieler, den wir heute suchen, er trug die vom Zufallsgenerator herausgesuchte Rückennummer 29.
Ja, wir sind aber sehr viel in den 20ern.
Ich kann dafür, überhaupt gar nichts dafür.
Dass es der Random Numbers Generator uns immer hier sagt.
Naja.
Alles RNG,
nee, 29. 34.
Aber, ja, ich sag ja auch nur, wir sind viel in den 20ern in letzter Zeit, nicht immer.
Die Nummer 29, die wir suchen, begann seine Karriere bei The PSV Eindhoven.
Hm. Ah, ich weiß, glaube ich schon. Und spielt heute bei Preußen-Münster. Ach Mann, ja, ich weiß, Leute. Es tut mir leid, dass ich jetzt allen den Rätselspaß, aber obwohl vielleicht auch nicht, mach noch mal ein bisschen weiter. Aber ich habe ja schon angedeutet, dass mir bekannt ist, wer es ist.
Also bei PSV Eindhoven 2011, 2012 begonnen und lange dort gespielt und ist dann...
Und da auch noch lange Haare gehabt.
Und ist dann 2020, 2021 zu Spartak Moskau gewechselt.
Da dann weniger Haare gehabt. Aber mal irgendwann in die Türkei geflogen.
Vermutlich. Und von der Türkei aus flog er dann wieder nach den Niederlanden.
Mit mehr Haaren.
Nach The Feyenoord, Rotterdam.
Und ein guter Freund von Jordi de Weijs.
Ja. Und dann spielte er im Jahr 2022, 2023 in der Winterpause gekommen, würde ich mal behaupten. Oder zumindest innerhalb der Saison zu uns gewechselt. Hat ein halbes Jahr für uns gespielt und ist dann zu den Western Sydney Wanderers gegangen.
Nach
und
Australien, genau.
Von dort aus zu Preußen Münster, wo er aktuell auch noch spielt.
Genau. Und Kapitän ist.
Ja, und wer das ist?
Das ist Jorrit Hendricks.
Das ist vollkommen korrekt.
Jorrit Hendricks. Du hast schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob er nur ein halbes Jahr bei uns gespielt hat oder ein bisschen länger dann doch. Ich meine, er kam zum Ende der September-Transferperiode.
Ja, 21 Spiele hat er für uns gemacht.
Naja, genau. Ja, dass Hendricks ein guter Kicker ist, das konnte man immer sehen. Ich fand ihn grundsätzlich gut. Ich hatte aber das Gefühl, dass er gerade in unserer Zeit, er kam ja da auch aus Moskau, war kein günstiger Spieler und ich glaube, man hatte sich ein bisschen mehr Führungsstärke von ihm damals erhofft. Er war trotz vernünftiger Leistungen auf dem Platz eher so ein bisschen Mitläufer. Er hat wenig so die Spiele so an sich gezogen oder so bei uns mal den Rhythmus bestimmt. Da waren andere in der Zeit viel entscheidender, zum Beispiel Arthur Naka oder so. Darum, ich glaube, man hätte sich vorstellen können, in diesem Sommer das zu verlängern. Ich glaube, es hätten jetzt auch nicht so viele schlimm gefunden, wenn man das gemacht hätte. Mhm. Aber ich glaube, das war dann so ein Kosten-Nutzen. Ne? Er ist teuer.
Yeah.
Ich glaube, er ist viel günstiger für Münster mittlerweile geworden, auch nach dem Jahr in Australien und so weiter. Darum hat man sich dann getrennt, was dann am Ende auch okay war. Aber sonst kann ich jetzt nichts Negatives über ihn sagen. Bei Münster kommt er ja gut zurecht, spielt er jetzt schon im zweiten Jahr. Und wie gesagt, hat inzwischen da auch die Kapitänsbinde meines Wissens nach, nachdem der alte Kapitän, der ja da mit ein bisschen skandalösiger Geschichte, hatten wir ja in der Hinrunde mal gesprochen, ausgeschieden ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Er hat auch da ein bisschen Tore schießen gelernt.
Stimmt, das kommt noch dazu. Das hat er nicht bei uns gar nicht gemacht.
Nee, bei uns keine Tore, hat 2 vorbereitet. Jetzt in Münster 49 Spiele, schon 5 Tore und 2 Vorbereitungen.
Ja, aber ist ja Knipser geworden, kann man ja sagen.
Ist jemand, der auch gerne mal gelbe Karten sammelt.
Ja, auch das. Aber er spielt natürlich auch in der tendenziell, spielt so Achterposition dadurch.
Ja, da kann das schon mal passieren.
Da kommt das schon mal vor.
Ja, Jörrit, viele Grüße.
Richtig.
Nach Münster. Wir denken an dich, du an uns. Toll, Küsschen. Ja.
Bussi, Bussi. Ja, und dann gehen wir weiter in die Steilpässe, denn ich glaube, da hat der Andi ein bisschen Post mitgebracht.
Ja.
Steilpässe.
Ja, das habe ich und ich kann das natürlich sagen, ohne in das Intro reinzuquatschen.
Das würde dir niemals passieren.
Das würde mir niemals passieren. Tja, also uns haben mehrere Martins wieder geschrieben. Der eine Martin schreibt uns zur...
Die Zitadelle der Martins hat wieder einen Abgesandten an das E-Mail-Gerät geschickt.
Ja, der eine Martin aus Düsseldorf hat sich sehr darüber gefreut, dass Sven Mislintat jetzt begonnen hat und... Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob er es geschrieben hat, aber irgendjemand hat es geschrieben, so durch reines Handauflegen und Dasein wird Sven Mislintat jetzt alle Probleme der Fortuna lösen.
Ja, hat man heute ja gesehen. Also.
Ja, allerdings.
Quod erat demonstrandum.
Ja, und hat dich auch nochmal gelobt, wie stark du bereits vor der Pressekonferenz herausgearbeitet hast, welche Verbindung Sven Mislintat zur Fortuna hat, bevor er es dann nochmal in der Pressekonferenz gesagt hat. Vielen Dank, Thorsten, für dein umfangreiches Fachwissen.
Ich bin tatsächlich sehr froh, dass das jetzt mal thematisiert wurde, weil ich hatte diese Informationen tatsächlich, seit vielen Jahren habe ich die mit mir rumgetragen. Hab auch irgendwann, ich habe irgendwann auch mal versucht, das zu verifizieren. Mhm. Und es ist mir aber nie gelungen, weil wenn man sich zum Beispiel die Biografie von ihm bei Transfermarkt angeht, da steht nirgendwo drin.
Ja.
Aber ich hatte das immer im Hinterkopf, als Mislintat damals groß wurde, dass damals berichtet wurde, gesagt wurde, ja, aber der hat einst als Scout für Fortuna gearbeitet. Und dann ist es jetzt über Jahre sozusagen untergegangen. Und jetzt ist es natürlich mit der Verpflichtung wieder so hochgekommen. Und ich freue mich, dass so ich jetzt so nach vielen Jahren diese Bestätigung bekommen habe, dass ich mich da nicht geirrt habe.
Das wäre auch lustig gewesen, wenn du das vorher erzählt hättest.
Ja.
Und er dann sagt, ja, ich habe heute zum ersten Mal von Fortuna Düsseldorf gehört. Ich kenne die ja gar nicht.
Ich habe das auch immer mal wieder erzählt. Und die meisten Leute, so ein Dortmund-Fans und sowas, ja, echt, wusste ich gar nicht. Stimmt das so? Und ich so, ja, man kann es nicht so verifizieren. Aber ich meine, das war so. Und ich, sozusagen, ja, das hat das endlich aufgeklärt. Jetzt.
Es gibt mehr Feedback zu dir noch, Thorsten.
Zu meiner Person, zu meinem Mikro, zu meiner Stimme.
Da
haben wir heute ja wieder schönes Feedback bekommen.
Viel drüber gehört, ja. Tja. Nee, der andere Martin, der aus Zürich, meine ich, begrüßt ausschließlich dein Bekenntnis zu Softdrinks und Stadionwurst. Hm. Man kann auch an Gesundheit sterben, hat er geschrieben. So
nämlich. Das wäre noch durchaus lebendig hier. Außerdem sind die Softdrinks ja, wie man heute sieht, ballaststoffreich und zuckerfrei.
Ja, so wie die Stadionwurst. Ja. Aber das war nicht der Grund, warum er es überhaupt geschrieben hat. Das war mehr so ein PS, was er hinten dran gehangen hat. Der Grund, warum er es geschrieben hat, er hat einen Passus aus einem Forum geschrieben zu Markus Anfang und hat uns dann gefragt, aus welchem Forum das wohl sein könnte. Denn er schrieb, und ich möchte es kurz zitieren, zu mehr allerdings auch nicht, das haben die Leistungen der Mannschaften nicht nur in der vergangenen Woche gezeigt. Seit Saisonbeginn ringt der Verein mit seiner Rolle in der zweiten Bundesliga, bringt trotz des besten und teuersten Kaders seiner Vereinsgeschichte keinerlei Sicherheit. Ruhe und Konstanz in seine Auftritte. Eine Weiterentwicklung des Teams ist selbst mit viel Wohlwollen nicht zu konstatieren. Selbst eine Stabilisierung des Systems gelang Markus Anfang nur zeitweise.
Kein Widerspruch.
Man könnte meinen, dass das irgendein User in das Defo der Fortuna geschrieben hat. Falsch. Das ist ein alter Eintrag aus einem FC-Forum. Also möglicherweise ziehen sich gewisse Probleme unter Markus Anfangs Verantwortung seit einigen Jahren durch.
Die Duplizität der Ereignisse.
2019.
History repeats itself.
Ja. Da werden wir nachher auch nochmal wahrscheinlich drauf eingehen, was wir denn jetzt glauben, was passieren soll. Ja, Martin, vielen Dank für diese erhellende Nachricht. Das ist interessant, dass Probleme anscheinend schon immer mal wieder bestanden haben.
Ja, ja, wenn ihr uns, das war's, oder? Oder hast du noch was?
Ich habe noch Peter, der sich für die Mystery Box bedankt und schreibt, dass das T-Shirt, was wir ihm da reingepackt haben, passt und seine Problemzonen besonders umschmeichelt.
Ja, und danach haben wir es auch ausgewählt.
Genau, das war auch, ich dachte auch, Peter braucht mal ein neues T-Shirt.
Okay.
Nee, das war das Hörerfeedback von dieser Woche.
Ja, vielen Dank an alle, die sich bei uns gemeldet haben. Gerade fürs Feedback sind E-Mails immer am liebsten gesehen, weil die Social-Media-Kommentare immer leichter untergehen. Darum, wenn ihr uns jetzt, es gibt keine Winterpause, also nee, nicht bei uns, aber wenn ihr, nächste Folge wird ja die Bilanzfolge, da wird es keine Steilpässe geben, aber wenn ihr uns zum Beispiel fürs Trainingslager, wo wir vielleicht auch mehr Zeit haben, auf mal Nachrichten einzugehen, wenn ihr uns da also noch was schreiben wollt, kontakt@gebrabbelrotweiß.de, das Rot-Weiß am Ende mit 2 S, oder auf gebrabbelrotweiß.de einfach draufgehen, da gibt es auch die Möglichkeit, eine E-Mail von dort aus abzuschicken, wenn ihr das schon wieder vergessen habt, wie die E-Mail-Adresse ist, oder ihr geht in die Shownotes, ja, da findet ihr alle Infos, um uns zu kontaktieren. Ja, und wir haben ja schon, naja, so andeutungsweise jetzt drüber gesprochen. Sven Mislintat ist nun auch der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Nicht nur das, wir haben sogar heute neben ihm gesessen, kurz. Also er stand bei seinen Freunden am Nebentisch, an dem wir saßen. Er ist uns heute unter die Augen gekommen, gleich mehrmals aus nächster Nähe. Das können wir schon sagen. Und ja, es gab am Montag eine Vorstellungspressekonferenz, auf der die Philosophie, einige Infos noch zu seinem Vertrag bekannt gegeben wurden. Es gab ja auch noch eine weitere Info bezüglich Christian Weber am Montag, da kommen wir gleich dann noch zu. Aber ich frage dich jetzt einfach mal, wie hat dir denn diese PK von Sven Mislintat gefallen, Andi?
Ich finde, er hat es ganz gut geschafft, sowohl darzustellen, was er bisher erreicht hat, ohne da zu doll, sagen wir mal, sich zu sehr zu positiv darzustellen, aber er hat schon gesagt, so sehr selbstbewusst, das und das habe ich geschafft, das kann ich. Und er hat für mich jetzt durchaus so eine positive Aufbruchstimmung erzeugt. Also ich fand das hatte so Hand und Fuß, was er da gesagt hat, ne? Also auch die Begründung, warum er nach der so kurzen Zeit, nachdem er in Dortmund sein Engagement hat auflösen müssen oder es aufgelöst wurde, warum er dann, obwohl er gesagt hat, ja, jetzt erstmal ein bisschen Päuschen, warum er dann doch zur Fortuna gegangen ist, auch begründet aus der Vergangenheit, die er mit der Fortuna hat. Ja, und auch auf die Frage, kann er eigentlich zweite Liga, kann er vielleicht auch mit weniger Millionen noch gute Spieler heraussuchen? Auch das fand ich durchaus plausibel, als er da von seiner VfB-Zeit gesprochen hat. Oder VfB auch,
Stuttgart,
genau. Genau, VfB-Stuttgart-Zeit. Oder auch so mal so gesagt hat, ja, gab auch in der Vergangenheit immer mal wieder Transfers im 1 bis 1,5 Millionen Euro Bereich, die dann durchaus auch in Ordnung waren. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Kragenweite, mit der wir da umgehen können. Also ich fand es durchaus positiv. Ich freue mich jetzt auf das, was er bei uns tun wird.
Also würde ich dir zustimmen. Ich fand das alles auch sehr reflektiert mit Blick auf einige Themen, wie zum Beispiel die Fragen in Amsterdam, die sich da ergeben hatten, inwiefern da Interessenkonflikte vorlagen, haben wir ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, ist er auch durchaus proaktiv dann auch so ein bisschen drauf eingegangen. Es gab vielleicht noch 2, 3 Hintergrundinfos, die interessant waren. Erstens, sein Vertrag ist für 3 Jahre geschlossen. Und zweitens, er gilt auch für die dritte Liga, was er explizit herausgehoben hat im Sinne von, nee, wenn Commitment, dann richtig.
Ja.
Das ist grundsätzlich, wie ich finde, auch eine gute Botschaft. Er hat sich, wie beim Spiel heute auch, bei der Trainerfrage nicht so richtig aus der Reserve locken lassen. Er hat dann nur auf der PK gesagt, ja, am Samstag wird er auf jeden Fall auf der Bank sitzen. Alles andere sehen wir dann gegebenenfalls danach, was alles offen lässt. Im Grunde steht diese Aussage immer noch, heute auch nach dem Spiel. Das sehen wir halt jetzt in den nächsten Tagen. Aber so gesehen fand ich das authentisch, eben auch irgendwie offen und ehrlich. Das war okay. Da war jetzt nicht viel Phrasendrescherei dabei. Die Hosensache, ne? Also er hat auch gesagt, dass er durchaus Fan der Hosen ist und der Musik, die im Stadion gespielt wird. Also Chemical Brothers. Und naja, aber auf jeden Fall, das fand ich süß. Er hat da auch gleich, sag ich mal, den Wind aus den Segeln genommen nach dem Motto, das ist jetzt auch keine Anbiederei hier, ich mag die wirklich.
Ja.
Und so, das war okay, also das braucht man jetzt nicht. Aber das, nee, kam gut rüber.
Ist ein alter Punker.
Richtig. Und er hat ja zumindest, also beim Trainer eben, wie gesagt, und das fand ich auch okay, hat er natürlich noch keine Entscheidung getroffen, wollte da auch erst einmal die Gespräche führen. Bei Christian Weber war das scheinbar ein bisschen anders. Da stand sofort fest, ja, der bleibt nicht. Wobei man natürlich auch sagen muss, ehrlicherweise haben wir alle damit gerechnet, dass es so kommen würde, weil eben Christian Weber wahrscheinlich für eine harmonische Zusammenarbeit nicht, weil Christian Weber so ein integranter Typ wäre, sondern weil er natürlich durch die Nähe zu Klaus Allofs, durch auch die Verbindung mit jetzt dieser Kaderzusammenstellung möglicherweise da einerseits so ein bisschen verbrannt ist und auf der anderen Seite hat ja Mislintat in letzter Zeit doch sehr viel schlechte Erfahrungen mit ungenauen Kompetenzbereichen gemacht und ich glaube, er hat da dann auch durchaus die Gefahr gesehen, ne, nachdem es gerade in Dortmund ja daran gescheitert ist, die Gefahr gesehen, dass mit einem Sportdirektor Christian Weber da ja, es zu Konflikten kommen könnte und ich glaube, es war ihm jetzt schon wichtig, wenn er hier antritt, dass er wirklich die gesamte Hofmacht im sportlichen Bereich jetzt hat.
Ja.
Und im Zweifelsfall einen Sportdirektor dann einstellt, der aber ganz klar sozusagen sein Sportdirektor ist, sein Vertrauter. Da hat er nämlich auch, das ist auch noch eine Info, das hat er dann eben so ein bisschen offen gelassen. Meinte ja kurzfristig jetzt für dieses Transferfenster nicht, da haben wir jetzt sozusagen genug zu tun und andere Sorgen, das übernimmt er erstmal. Aber mittelfristig kann er sich das dann vorstellen, da auch jemanden wieder für diese Position reinzuholen.
Ja, die Kompetenz ist ja da. Ne? Ja. Also das ja, ist ja genau. Unbestritten. Es ist jetzt kein Kompetenz- oder Funktionsvakuum, nur weil Christian Weber nicht mehr da ist, sondern das sollte jetzt erstmal für diese aktuelle Phase ausreichen, dass Mislintat das dann macht. Ja.
Genau, zumal das Kommunikationsressort ja jetzt zu Alexander Jobst gelaufen ist und er sozusagen dieses Themenfeld ja als Vorstand nicht zu bearbeiten hat oder sich drum kümmern muss, sodass es okay ist. Wir hatten zu Christian Weber, wir hatten das ja auch ehrlicherweise letzte Folge schon geahnt, dass es so kommen würde. Und da ist auch schon gesagt, dass uns das auch ein bisschen leid tut, weil er einerseits natürlich schon für Dinge jetzt verantwortlich ist, andererseits ja so ein bisschen sich auch mit harter Arbeit diese Position geholt hatte, also vom Spieler über Weiterbildung, ne? Also Abendschule, Universität, was weiß ich. Und dann, ich glaube, er war dann auch erst Scout oder Kaderplaner und wurde dann irgendwann befördert zum Sportdirektor. Für ihn ist es natürlich ein bisschen schade, aber ich glaube, für einen klaren, unverbrauchten Start da jetzt und um möglichen Konflikten da vorzubeugen, war das unumgänglich. Und das sieht man ja auch, glaube ich, an der Geschwindigkeit dieser Entscheidung, dass das für Sven Mislintat eine relativ klare Sache war, dass er das jetzt erstmal da übernimmt. Aber alles Gute an Christian Weber. Genauso danke, wie wir es auch schon letzte Woche an Klaus Allofs gesagt hatten. Der sich ja übrigens, und das fand ich tatsächlich eine ganz gute Aktion, nochmal zu Wort gemeldet hatte, ganz offiziell über den YouTube-Kanal der Fortuna. Und da zumindest nochmal, ja, und wie gesagt, ich fand das okay, sich auch so ein bisschen bedankt hat bei den Leuten etc. War ein ordentlicher Abschluss. Er hat da noch die interessanten. Also er hat da sozusagen gesagt, dass er dem Aufsichtsrat das vorgeschlagen hätte, ihn da aus der Nummer jetzt rauszunehmen und zu beurlauben. Ja, finde ich interessant.
Ja.
Bei dem Gespräch wäre ich gerne dabei gewesen, wie das so gelaufen ist. Aber ich fand das grundsätzlich als Geste okay, dass man nicht nur durch die Hintertür verschwindet, sondern nach 5 Jahren und auch bei dem Status, den er trotz allem bei Fortuna Düsseldorf hat, nochmal ein paar Worte in die Öffentlichkeit da legt und es kam mir ehrlicherweise nicht mit Groll oder sowas.
Ne? Nee, das gar nicht. Ich fand jetzt, er hat das, aber okay, das ist auch seine seine Message, ich fand, er hat das schon sehr, sehr positiv nochmal dargestellt, was er so für die Fortuna da geleistet hat.
Ja.
Ich hätte mir da vielleicht auch nochmal ein oder zwei Wörter der Selbstkritik gewünscht. Ansonsten war das, also inhaltlich war es schon okay. Er hat seine unbestrittenen Erfolge, die er für die Fortuna geleistet hat, jetzt nochmal dargelegt. Vielleicht hätte man nochmal am Ende sagen können, so, und naja, das Ende war jetzt nicht so gut und deswegen.
Naja, es war halt ein 2,5-Minuten-Beitrag.
Ja, ja.
So, und er hat ja die Fehler durchaus auch auf der Mitgliederversammlung eingeräumt.
Ja.
Und also bevor wir da in das Alofs-Bashing abdriften, das überlassen wir anderen, würde ich sagen.
Das möchte ich auch nicht so als solches missverstanden wissen. Ne? Das ist mir ganz wichtig.
Denn also es war ja auch durchaus vieles gut und er hat halt viele Dinge angestoßen. Er hat sie jetzt nicht zu Ende geführt und es waren halt eben jetzt gerade in der Summe in den letzten 6 Monaten halt viele schlechte Entscheidungen, die dann letztendlich zu diesem Szenario geführt haben. Aber ja, grundsätzlich fand ich das durchaus okay. Und in dem ganzen Zusammenhang auch kam dann ja noch raus, wir haben uns ein bisschen gefragt, was ist mit Tino Polster, der ja auch als Pressesprecher einst von Klaus Allofs mitgebracht wurde aus seiner Bremer Zeit sozusagen. Und das wurde sogar proaktiv ja auch adressiert. Mhm. Denn da wurde verkündet, dass Tino Polster bis Saisonende weitermacht und dann tatsächlich in Rente gehen wird und man sich dort auf der Suche nach einem Nachfolger, Nachfolgerin für den Bereich der Sportkommunikation gerade befindet. Und ja, das ist also auch sozusagen zumindest geregelt, denn da stand zumindest im Raum, ob da so vertrauensmäßig da nicht auch vielleicht sich was ändern würde. Das war das. Und dann gab es noch aus dem Aufsichtsrat diese Woche eine Meldung.
Genau. Peter Friemuth wurde vom Wahlausschuss, der ja auch Aufsichtsratsmitglieder bestellen kann, ich weiß nicht wie viele, aber einige.
Ich glaube 3 sind direkt bestellt. Ich meine, das ist er, Martina Voss-Tecklenburg, meine ich, und Michael Rensing.
Ja.
Ja, okay, bin ich jetzt auch nicht drauf vorbereitet.
Was und mit Dirk Böcker?
Dirk Böcker wurde gewählt, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Eine gewisse Anzahl. Unser Aufsichtsrat ist ja relativ groß, aber ich würde sagen, ein Viertel oder so ist auf jeden Fall durch den Wahlausschuss bestimmt.
Genau, und die haben also Peter Friemuth für weitere 3 Jahre als Aufsichtsrat berufen.
Ja.
Das finden wir, glaube ich, beide.
Ich glaube, das begrüßen wir.
Gut, Peter Friemuth
ist nicht nur ein sehr, sehr verdienter Funktionär bei uns, hat ja auch als DFB-Vizepräsident den Tag der Amateure eingeführt, ist ja auch häufig bei den Pokalauslosungen durchaus dabei und mitverantwortlich für tolle Pokalspiele in Dresden und und ansonsten, wir müssen jetzt, glaube ich, hier niemandem erklären, dass wir Peter Friemuth gut finden, ist halt großer Präsident in der Zeit der Norbert-Meyer-Ära, Wolf-Werner-Ära gewesen. Ja, guter Mann und der tut uns wahrscheinlich auch ehrlicherweise mit seiner Sachlichkeit und auch Erfahrung als Funktionär tut uns da im Aufsichtsrat mit Sicherheit gut. Darum kann ich diese Entscheidung nachvollziehen und begrüße sie auch ausdrücklich, wie man das dann immer so sagt.
Ja.
Tja, und dann gucken wir doch auf unsere Erlebnisse, auf unsere Sauftour des heutigen Tages. Naja, ganz so war es nicht, ne? Aber ja, wir waren sehr, sehr früh heute am Stadion mit Öffnung der Stadiontore, als wollten wir uns im Stehplatzbereich die besten Plätze sichern. Aber das war gar nicht der Grund, sondern wir wollten uns im VIP-Bereich die besten Plätze sichern.
Was ja auch geklappt hat.
Was grundsätzlich ja auch geklappt hat. Wir haben ja immerhin neben Ruven Hennings am Tisch gesessen.
Toll, Ruven, nochmal alles Gute auch zur Geburt des Nachwuchses.
Ja,
glaube ich dann, ne?
Das weiß ich nicht genau, aber ein kleines Baby war vorhanden, genau wie die Mutter, die dazugehörige Mutter, nämlich seine Ehefrau.
Ja.
Und er wurde ja auch sogar dann ganz herzlich von Rafa Wolf begrüßt, der da war und der ja auch unten bei André Scheidt irgendwie war. Wurde herzlich von ihm begrüßt mit, hey, Aufstiegsheld.
Ja.
Das fand ich sehr nett.
Der Rufen. Aber bis wir im VIP-Bereich ankamen, da hat der liebe Gott diverse Hürden vorgestellt.
Vielleicht nochmal als Hinweis, wir haben es im Intro eben kurz erwähnt, also der Hintergrund dieser VIP-Tour heute war, das war einer unserer Preise bei Folge 100, ein VIP-Besuch mit uns und den hatte der gute Torben beim Quiz bei Folge 100 gewonnen und das haben wir heute eingelöst. Ein Preis, der uns von der Stadtsparkasse Düsseldorf zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank dafür nochmal. Und das war der Grund. Und wir durften dann auch den VIP-Eingang der Arena benutzen. Haben das natürlich gleich mal ausprobiert, wie sich das anfühlt, ob das so anders ist.
Ganz anders.
Und wir haben gemerkt, also nicht wir direkt, wir haben es mitbekommen, ganz wichtig, nicht einfach die Bestellbestätigung ausdrucken, sondern die eigentlichen Karten.
Ja. Hansi. Das war ein großes Hallo, denn der Hansi hatte seine ganze Familie, wahrscheinlich aufgrund des nahenden Weihnachtsfestes, hat er sich gedacht, ja, da gehe ich auch mit meiner Familie schön ins VIP.
Mir einen hinter die Binse kippen, jawohl.
Und ja, hat leider die Bestellbestätigung ausgedruckt.
Dumm gelaufen, Hansi.
Und das fiel aber dann auf. Also der QR-Code wurde gescannt und dann wurde der Bildschirm nicht grün, wie es sich gehört, sondern er wurde rot. Und daraufhin wurde er dann zur Seite gebeten und seine Frau wurde etwas hektisch.
Wurde panisch, obwohl Hansi, also ich glaube, Hansi kam dann doch irgendwie durch. Und seine Frau hatte aber Angst, dass er sie jetzt da zurückließe, was vielleicht eine super Art der Trennung ist. Wie habt ihr euch getrennt? Ja, er ist dann damals zum Spiel rein und hat mich draußen stehen lassen. Sie hatte auf jeden Fall berechtigte Angst, dass das so kommt. Dass, also sonst wie es sonst nur kleine Kinder haben. Mama, geh nicht weg.
Hansi, ich brauch auch die Karte. Für die Kinder auch Hansi.
Ja, sie war etwas panisch. Das war sehr amüsant.
Ich habe mir aber auch nicht gemerkt, wie die Menschen aussahen und ob sie es reingeschafft haben, aber ich glaube ja.
Ja, das wird schon geklappt haben. Wir sind dann noch ganz schnell am Infostand vorbei, denn da gab es die schöne Ausstellung zum Jubiläum der Ultras Düsseldorf, 25 Jahre. Seit dem Jahr 2000 sind sie jetzt aktiv, damals ja gegründet. Ich glaube, das war dann auch zu Flingerburg-Zeiten gerade dort. Und da gab es ja doch, also neben der üblichen historischen Aufarbeitung, doch die ein oder andere Devotionalie. Und ich glaube, deine Freude hat vor allem ein ganz bestimmtes Objekt gestärkt.
Es gab eine abgebrannte Pyrofackel, die da stand. Das fand ich sehr, sehr schön. Habe ich mich direkt heimisch gefühlt.
Genau. Und ja, also es war auf jeden Fall schön. Wir machen ja immer Werbung für diese kleinen Ausstellungen der Fortuna AG Geschichte. Auch diese wieder ganz wunderbar. Jedes Heimspiel unter einem anderen passenden Thema, immer zu den aktuellen Geschehnissen. Guckt euch das unbedingt an. Es war auch heute auch ein bisschen mehr los. Da war auch ein kleiner Ultrastand. Ich glaube, man konnte ein paar Beutel holen und
Kurvenkalender
etc. Also schöne Sache. Und dann sind wir von dort in die heiligen VIP-Hallen der Fortuna gegangen. Tatsächlich für mich das allererste Mal bei Fortuna in der Arena. Ich war tatsächlich mal im Rheinstadion und haben uns dann dort im Business Club heute aufgehalten mit dem Torben zusammen. Ja, und da gibt's natürlich auch lecker Schuhmacher. Das ist natürlich schon, das ist schon gemein und das kommt auch sehr regelmäßig. Das muss man dann auch sagen.
Ja, das ging alles sehr, sehr flott heute.
Und ja, lecker essen gehört natürlich dazu. Es ist Weihnachten, da gab es Gänsekeule und es gab Lebkuchenmus. Und ich bin nicht so ein großer Lebkuchen-Fan, aber das war echt gut.
Ja, das war wirklich gut.
Die berühmten Aramark-Waffelsticks. Und was mir sehr sympathisch ist, es gab Mett. Da konnte man erstmal ein schönes Mett-Frühstück machen mit einem Bierchen. Also ich muss sagen, wir sind ja jetzt nicht die absolut regelmäßigen VIP-Gänger, aber doch so 2-3 Mal pro Saison kommt es ja dann durchaus vor. Ich finde tatsächlich, das Catering in der Arena ist eins der besseren. Zur Currywurst komme ich auch gleich noch in der dazugehörigen Rubrik. Aber ich muss sagen, fand ich schon gut. Sogar Eiskonfekt gab es für dich und du hast sogar geteilt.
Ja, ich habe entgegen meiner sonstigen Art mein Eiskonfekt gerne mit allen am Tisch geteilt, was aber vielleicht auch damit zu tun hatte, dass ich mir einfach noch 1 bis N weitere Packungen Eiskonfekt hätte holen können, wenn ich das gewollt hätte. Also
das stimmt. Es war aber kein
Langnese-Eiskonfekt, nee, das Eismann-Eiskonfekt. Und ich
das Schlechtere. Wir sagen, wie es ist.
Genau, Langnese ist schon das bessere Eiskonfekt. Ja.
Definitiv. Naja. Jetzt habt ihr auch hier den kleinen Eiskonfekt-Test von uns gehört.
Ich bewerte in 3 von 5 Eiskonfekten.
Und es gab noch einen sehr schönen Moment in der Schlange, ich glaube, es ist dir oder Torben widerfahren. Nee, ich meine, es war Torben. Als er anstand für die Gans und ein Bediensteter kam, sind Sie hier für die Ente? Nein, für die Gans. Ja, ist doch egal, ist dasselbe.
Das auch Geflügel?
Ja, Das fand ich als Bonmot, fand ich das ganz, ganz nett. Ja, ansonsten Who is Who, wir haben es schon gesagt, Ruven Hennings, der dann auch drei Reihen vor uns saß mit seiner Frau. Neben ihm dann beim Spiel Michael Preetz.
Also, dass der sich, der denn bei dass uns? Der sich noch nach Düsseldorf aber traut.
Wirklich, ey. Michael Preetz. Genau, und Don Rollo wurde gesehen.
Ja.
Die Gladbach haben ja gestern gespielt, weiß nicht, was der bei uns zu schaffen hatte. Und ja, es war auf jeden Fall, so ist das halt im VIP-Bereich. Sven Mislintat hat tanzte da dann kurz rum.
In Jogginghose.
Ja, ja, der also, hat sich überhaupt nicht, also total unangebracht.
Unangenehm,
es
wirklich.
Ist wirklich. Ja. Und aber ich finde es grundsätzlich gut. Also der Vorstand von uns, das muss man ja sagen, die verziehen sich jetzt nicht in irgendwie eine Loge und sind da nicht gesehen, sondern die tanzen da grundsätzlich schon rum. Wir hatten jetzt keine Gelegenheit, so richtig da zu quatschen. Wenn wir es richtig drauf angelegt hätten, wäre es aber definitiv möglich
wahrscheinlich
gewesen.
Ja. Ja, genau.
Aber man will sich dann ja nicht wie im Mediamarkt, wenn die Leute sich beim Verkäufer immer dann schon so daneben stellen, so passiv-aggressiv. So, wenn ihr noch mit jemand anderen sprechen, ja, um so anzudeuten, ja, wir wollen jetzt aber auch mal was machen.
Ich muss jetzt wissen, welcher Toner hier in diesen Drucker passt.
Genau, da will man sich ja bei so einem Gespräch von zwei Menschen nicht schon daneben stellen, so nach dem Motto, ich will jetzt das nächste Gespräch führen.
Naja, das muss sich irgendwie so ein bisschen organisch ergeben.
Nicht, aber wenn die Biere locken, ne?
Ja.
Ja, aber insgesamt, also mein erster Besuch, Business Club, da ist schon ganz okay. Also kann man machen, ist ja wie immer, wenn man VIP-Besucher hat. Es ist eine ganz andere Art des Fußballguckens. Das muss man ja auch sagen. Und es sind halt doch viele Menschen da, die ja eher für das Sehen, gesehen werden, Erlebnis im VIP-Bereich und nicht so zwingend immer für die Partie da sind. Das zeigt sich immer so nach der Halbzeitpause, wo ich behaupte mal, wir drei, Ruven
Hennings auch, ja,
und
ja.
Arndt Hovemann, die einzigen waren, die jetzt in 3 bis 5 Reihen da wieder an ihren Plätzen waren, als das Spiel dann auch angepfiffen wurde, während der gesamte Rest später kam. Ist ja aber auch schwer. Also ihr müsst auch Verständnis haben für uns VIPs. Das
ist eine Timing-Frage, auf jeden Fall.
Es ist, so eine Halbzeit ist relativ schnell vorbei, wenn man das so sieht. Da hat man nicht viel Zeit, so eine Currywurst zu essen. Und in dem Moment, in dem man sich anstellt, die holt, vielleicht noch auf Toilette, ist auch schon Feierabend. Da kannst du auch gleich wieder reingehen.
Ich glaube,
wir haben uns noch hinter die Binsen gekippt.
Genau.
Und dann ging es auch schon wieder zurück. Wie gesagt, zur Wurst komme ich gleich, aber fand ich etwas auffällig. Na, und dann hatten wir noch Glück, es war nämlich Weihnachtsparty.
Ja, der Nikolaus, der Weihnachtsmann war da, ihr werdet das auf unserem Social Media Feed hoffentlich gesehen haben, dass ich ein guter Junge war dieses Jahr. Thorsten durfte nicht mit aufs Foto, der sagte, der Weihnachtsmann nämlich ja Knecht Ruprecht. Nee, das ist
alter Gesell. Komm herbei und spute dich schnell.
Oder irgendwie sowas, ja, ja. Und deswegen durfte Thorsten leider nicht mit aufs Foto mit dem Weihnachtsmann.
Oder er wollte nicht. Eins von beiden. Sucht es euch aus.
Und es war Weihnachtsparty, genau. Normalerweise ist 2 Stunden nach dem Spiel, wird alles da dicht gemacht.
Ja, heute nicht.
Heute nicht. Heute waren knapp 4 Stunden nach dem Spiel.
Ja, hallo, sagt der
Party.
Hallo.
Ja. Ja, also ich sag mal, Party ist ein großes Wort.
Es gab einen DJ.
Gab einen DJ, der hat da aufgelegt und es wurde vielleicht auch getanzt, konnten wir so nicht erkennen. Und es gab noch Erbsensuppe hinterher.
Die haben wir aber nicht gefunden. Aber wir haben auch nicht ernsthaft danach gesucht, weil wir so voll gefressen waren, dass wir gesagt haben, ach, muss jetzt vielleicht auch nicht sein.
Aber vor der Weihnachtsparty,
ja, gab es eine kleine Rede von Alex Jobst.
Ja, er hat ein bisschen den Zusammenhalt beschworen, hat sich nochmal bei allen Partnern, Sponsoren und Fans bedankt.
Und bei den anwesenden Podcasts, das hat er, glaube ich, aus meiner Erinnerung genau so gesagt.
Er hat, ja, ja, genau, richtig. Das war irgendwie so.
War so, ne?
Und ja, ja.
Insbesondere die Podcasts, die ich heute schon gesehen habe hier. Naja, nicht ganz. Ja, nee, hat er gemacht, war jetzt insgesamt nichts Besonderes, bis auf eine kleine Info.
Die ihr vielleicht nur hier bei uns
hört. Vielleicht nur hier bei uns hört, denn er hat ja nochmal hervorgehoben, dass es ja jetzt diese Vereinbarung mit der Stadt Düsseldorf gegeben hat in Bezug auf den Flingerbruch, wo eben Fortuna jetzt nicht mehr eine Sportanlage pflegt, sondern eine Vereinssportanlage. Das heißt also, sie haben nun die Möglichkeit, da selber Dinge zu verändern. Und er hat angekündigt, dass es eine Ankündigung geben wird, nämlich im Januar, eben genau zu einem, wie es so klingt, geplanten Bauvorhaben. Ich tippe mal, da geht es erstmal um die Trainingsplätze oder um die Spielplätze, die Felder, die dort vorhanden sind. Ich glaube, da geht es vor allem darum, hinter dem Nachwuchsleistungszentrum ist ja ein großes Kunstrasenfeld direkt dahinter. Aber die anderen beiden kleinen Plätze, als ich noch bei Rheinfranken gespielt habe, war der eine kleine davon Ascheplatz und der andere so ein Gummifeld, so ein Kleinfeld. So. Ja. Die werden, glaube ich, jetzt bald umgearbeitet. Ich meine, es wurde doch auch mal zu Corona-Zeiten irgendwie Geld gesammelt für irgendeine Platzumbaumaßnahme. Man konnte da wählen bei den Dauerkartenrückkarten, Rückgaben, ob man das irgendwie zuordnet.
Aber ich glaube, das war der Platz, der quasi parallel zum Platz vom Stadion ist. Der große.
Ganz vorne.
Ganz vorne, der allererste große.
Bei Bernd Restle hinten.
Nee. Ich meine, wenn du auf der Gegengrade vom Flingerbroich dich umdrehst, sozusagen.
Ach so, dahinter, der Platz. Das ist der Platz, wo die A-Jugend normalerweise spielt.
Genau, und der wurde, meine ich, vor einem Jahr oder vor anderthalb oder
hinter
zwei Jahren.
Hinter der Geschäftsstelle.
Genau, der wurde neu gemacht. Ich glaube, dafür war damals das Geld.
Okay.
Aber ich bin mir nicht sicher.
Nee, das ist jetzt gefährliches Halbwissen in der Tat. Aber auf jeden Fall, da wird etwas passieren. Das wird jetzt im Januar announced und hier habt ihr es zuerst gehört. Eat this, Rheinische Post. Haha.
Gefährliches Halbwissen, was Fußballplätze angeht, dafür kennt ihr mich. Gefährliches Halbwissen, was die Qualität von Wurstwaren angeht, dafür kennt ihr Thorsten. Und die neueste Folge seiner großartigen und beliebten Serie Die Wurst der Woche, die kommt jetzt.
Die Wurst der Woche.
All der Völlerei heute habe ich es tatsächlich irgendwie vergessen, einen Wursttest zu schreiben. Aber ich habe natürlich auch keine klassische Stadionwurst heute gegessen, sondern eine Halbzeit-Currywurst, wie auch schon bei Hertha. Und da kann ich ganz klar sagen, hat Hertha gewonnen. Mhm. Das war die bessere Wurst. Ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen würdest. Aber ich fand die Halbzeit-Currywurst von Fortuna, ja, grundsätzlich okay. Es war so eine Rotwurst, die wir hatten. Und die Currywurstsoße war essbar. Man konnte dann selber Curry und Schärfe nachwürzen. Andi hat sich sehr über die Schärfe gefreut.
Das hast du gut gemacht.
Ja, ich habe die auch tatsächlich ein bisschen extra scharf. Ja,
die war aber wirklich gut.
Ja, das war
vollkommen so,
ich dachte, mal gucken, was passiert.
Gar nichts.
Ja, ja. Aber ich hatte ein bisschen, wie heißt das im Englischen, malicious intent.
Ja, ja.
Ich dachte, Andi, den mache ich jetzt mal eine scharfe Wurst, mal gucken, was passiert.
Ich habe dich ja während des Essens dafür gelobt, dass du sie so gut für mich.
Und ich habe meine Rolle gut gespielt dabei. Ach, das freut mich. Habe ich extra etwas pikant für dich gemacht.
Ich fand's
aber
super.
Die eigentliche Idee war, dass es vielleicht zu scharf ist. Und
ach so, na, das passiert nicht. Also,
passiert sogar sehr leicht bei dir.
Das kann passieren, aber nicht im Standard Currywurst-Mix.
Die Menge macht's. Ich glaube, man muss da nur genug Pulver drauf tun. Aber das können wir demnächst
wenn
mal
ausprobieren. Wenn da so ein Zentimeter von dem Pulver dann drauf ist, dann würde ich wahrscheinlich auch etwas misstrauisch werden.
Auf jeden Fall war die Soße halt okay, aber nichts Besonderes. Also da habe ich ja schon ganz klar im Stadion zu dir gesagt, auf unserer Currywurst-Tour wäre sie nicht in die Top 5 gekommen. Nein. Das muss man sagen. Ist grundsätzlich okay, ist ja auch ein Klassiker jetzt eigentlich, dass da so eine Halbzeit-Currywurst angeboten wird. Aramark macht das, glaube ich, eher in beiden Fällen, auch bei Hertha.
Ja.
Aber trotzdem schmeckten die unterschiedlich. Also wie gesagt, die bei Hertha fand ich wirklich gut. Bei uns die fand ich okay, sodass ich am Ende bei 3 von 5 Kartoffeln bin. Das ist schon in Ordnung. Aber mir fehlte so das gewisse Etwas irgendwie an dieser Wurst. Naja, okay. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir jetzt zum Sport. Neues vom Sport. Und schauen auf die erste Halbzeit gegen die Spielvereinigung Fürth.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Ja, woran hattet ihr liegen? Mal gucken als erstes wie immer auf die Ausfallliste. Da hat sich aber ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel geändert. Sotiris Alexandropoulos, wollen wir mal sehen, ob der nach Weihnachten wieder auf dem Trainingsplatz steht und wir den in Marbella erblicken. Ich bin noch nicht so überzeugt, wir werden sehen. Dann Florian Schock, immer noch mit seiner Sehnenverletzung. Ja, Tim Rossmann ist krank. Ob er in 2 Wochen wieder fit ist, wird man sehen. Valgerlinda Fredriksson hatte ja seine erneut auftretenden muskulären Probleme. Da hat sich nichts geändert, genauso wie bei Tim Breithaus gehabt mit dem Muskelfaserriss. Und ja, Julian Hittwer, da gab es auch sogar mal eine Nachfrage unter der Woche, hat sich ja jetzt, also da sind wieder Beschwerden aufgetreten, seitdem er vor 2-3 Wochen ins Training eingetreten oder zurückgekehrt ist.
Ärgerlich.
Darum, auch da müssen wir abwarten, was das jetzt für die Rückrunde bedeutet. Nicht im Kader war ansonsten, ich glaube, sowohl Affo als auch Hamsari waren nicht im Kader heute.
Ja.
Tja, und dann kommen wir zur Aufstellung. Und ja, was war denn das? Wir haben eine Systemänderung erblickt beim Anpfiff heute, beziehungsweise als wir die Aufstellung schon vorher angeguckt haben. Denn wir sind weder im 4-1-4-1 noch im 4-2-3-1 angetreten, sondern im 3-5-2 mit einer Dreier- respektive Fünferkette.
Ein Wahnsinn alles.
Ein Wahnsinn alles heute. Und natürlich damit verbunden die Rückkehr des Dreieraufbaus, halt einfach in der Dreierkette. Ja, verrückt. Denn nominell bestand die Aufstellung aus Florian Kastenmeier am Tor und dann von rechts nach links in der Dreierreihe Oberdorf, Egoli, Dorlan. Auf den beiden Schienen rechts Emanuel Ior, links Muslia, was ein bisschen überraschend kam, so als verkappter Linksverteidiger, je nach Spielsituation. Vor der Abwehr auf der 6 Elassouzi und in den Halbräumen im Mittelfeld rechts Shinta Appelkamp, links Sima Susu. Beide definitiv offensiver als Elassouzi, das konnte man klar sehen. Ja, und vorne in der Spitze Cedric Itten. Eine Systemänderung, etwas, was wir schon, ja, was länger angesprochen haben. Du hebst den Daumen?
Ja, ich hebe den Zeigefinger, denn ich glaube, dass du Christian Rasmussen vergessen hast in deiner Auflistung.
Das stimmt.
Der hat mit Itten zusammengestürmt.
Da hast du vollkommen recht, ist ja ein 3-5-2 und neben Itten hat eben Christian Rasmussen im Sturm gespielt. Auch jetzt gar nicht so zwingend als hängende Spitze, sondern wirklich so auf einer Linie. Das konnten wir diesmal, anders als im Nebel von Elversberg, wirklich, weil wir ja doch sehr nahe der Mittellinie gelegene Plätze hatten, konnten wir das diesmal tatsächlich ganz gut beobachten. Und eben jener Christian Rasmussen, der hatte auch die erste Torchance in der 4. Minute. Da setzt er sich auf der, nein, er hat sie eingeleitet, da setzt er sich auf der rechten Seite durch und legt dann per Außenristpass in die Mitte an die Strafraumkante zu Sima Susu, der mit einem Flachschuss auch ein bisschen gegen die Laufrichtung des Torwarts in die rechte Ecke den Timo Schlick im Tor von Fürth prüft. Aber der reagiert tatsächlich stark und kann das durchaus mögliche 1-0 ja, in dieser Situation verhindern. Und man merkt das auch in der nächsten Situation. Fortuna legt wirklich gut los in dieser Partie, schnürt Fürth da hinten ein bisschen ein. Und so ist es in der 11. Minute Emanuel Ior auf rechts, der nach innen zieht. Sein Schuss wird abgeblockt und landet wieder bei Sima Susu an der Strafraumkante, der aber direkt auf links passt, wo sich diesmal Christian Rasmussen befindet. Der schießt flach auf die lange Ecke, Schlick klärt per Fußabwehr und dann ertönt der Abseitspfiff, der falsch war. Das kann man im Fernsehen sehr gut sehen. Es war kein Abseits und wäre ein Tor da gefallen, dann hätte der VAR das vermutlich auch zugelassen. Ja, so in dieser ersten Viertelstunde oder diesen ersten 20 Minuten kommt Fürth also ganz wenig hinten überhaupt raus. Von Torchancen oder gar Torschüssen müssen wir an der Stelle wirklich nicht reden. Das war schon tatsächlich eine Spielkontrolle, wie man sie lange von Fortuna in dieser Form nicht gesehen hat. In der 16. Minute gibt es dann einen langen Ball von Kastenmeier auf, ja, eigentlich geht er einfach weit nach vorne und Münz in der Abwehrkette verschätzt sich, sodass Rasmussen kurz frei durch ist. Er versucht dann nach innen zu ziehen, schießt dann aber leider nur ans Außennetz des kurzen Pfostens. Da war ein bisschen mehr drin in dieser Situation, aber das erleben wir ja bei Rasmussen leider etwas häufiger, dass er in diesen Spielsituationen ja dann am Ende immer etwas überhastet ist, obwohl er sich diese eigentlich sehr gut herausarbeitet. In der 19. Minute ist es dann die nächste Chance. Da ist es diesmal ein tolles Kombinationsspiel in der Mitte, wo Itten am Ende zu Appelkamp den Ball abprallen lässt und der mit einem Pass, der irgendwie Packing-Wert von 2 Milliarden haben muss, weil er quasi alle Spieler der Abwehr seziert, den Ball wirklich wunderbar Sima Suso in den Lauf legt, der leider eine etwas technisch schlechte Annahme hat, weshalb er ein bisschen nach außen gedrängt wird und den Ball dann nicht mehr so richtig stark zum Beispiel auf die lange Ecke bringen kann, sodass sein immer noch wuchtiger Schuss, aber eben unpräzise auf die kurze Ecke vom Torwart erneut geklärt werden kann. So, und dann ist aber auch gut, also man merkt schon, hier ging die Partie schon wieder gut los, so nach dem Motto Elversberg 2, jetzt haben wir wieder die Torschuss und das Tor fällt nicht, aber in der 24. Minute, da läuft es anders und es ist interessanterweise ein durchaus ähnliches Tor wie das 1-0 gegen Magdeburg. Mhm. Hier ist es in dem Fall eine starke Verlagerung erneut von Shinta Appelkamp auf die linke Seite. Muslia zieht dort nach links, flankt auf den zweiten Pfosten. Genau wie bei Magdeburg bleibt auch in diesem Fall die vierte Abwehrkette komplett stehen. Und nur Itten läuft einfach weiter, um diese Flanke dann aus einen halben Meter über die Linie zu drücken. Wir haben beide ja schon gesagt, das ist ein Tor, das hätten wir uns zugetraut auch zu machen. Wir wollen nicht die eigentliche Leistung von hinten schmälern, weil die liegt darin, das zu riechen, so zu laufen und anders als die Abwehrspieler nicht zu pennen. Aber sag mal, die eigentliche Fußhaltung, genau, die da noch nötig ist, die kriegen wir auch hin, oder?
Hätten wir zu dem Zeitpunkt ohne Gegnerdruck an dieser Stelle gestanden, dann hätten wir diesen Ball auch ins Netz befördert. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ganz genau. Und ja, jetzt ist eine halbe Stunde rum. Fürth wartet immer noch auf den ersten Torschuss, aber wird nun ein bisschen aktiver. Ich fand, nach dem Tor konnte man ein bisschen merken, dass Fürth ein bisschen aufwacht, wie das so häufig ist, dass man so feststellt, ja, wir müssen ja auch mal was tun, sonst geht das hier, vor die Hunde.
0-0 halten wir jetzt nicht mehr mit einem 1-0-Rückstand.
Genau. Erstmal ist es aber nochmal Itten, der nach einer Freistoßflanke von Muslia den Ball so ein bisschen Richtung Tor bringt, aber dann geht er dann doch relativ harmlos vorbei. Und in der 35. Minute haben wir tatsächlich den ersten Torschuss von Fürth, auch wenn der noch von Oberdorfs Bein abgefälscht wird und es dann folgerichtig Abstoß gibt.
Ne? Sehr gute Schiedsrichterentscheidung.
Definitiv. Ja, und dann hat Fürth ja die einzige Doppelchance des Spiels und man muss dann auch so sagen, außer dem Elfmeter in der zweiten Halbzeit überhaupt die einzigen zwei Chancen. Aber da ist mal für 2 Minuten die Düsseldorfer Abwehr doch ein bisschen vogelwild und unsortiert. Erstmal ist in der 42. Minute eine Ecke von Fürth, da gibt's erst einen geblockten Schuss von Konzbruch und dann kriegen sie den Ball nicht raus, sodass der Ball erneut auf der rechten Seite bei Konzbruch landet. Dorland kommt da nicht so richtig hinterher und aus halbrechts prüft er dann Kastenmeier, der aber parieren kann. Und immer noch bleibt der Ball in der Abwehr liegen. Bei einer Flanke wird dann Ior am Kopf getroffen, bleibt verletzt, angeschlagen, wie auch immer, liegen. Die Fürther spielen aber trotzdem weiter und es kommt zu einem erneuten Flachschuss diesmal von Aaron Keller, den Kastenmeier nicht festhalten kann, aber der Ball wird dann schlussendlich geklärt und es gab ein paar Pfiffe, weil die Fürther wirklich da eine gute Minute Ior im Strafraum haben liegen lassen und munter weiterspielten.
Ist hätte immer die man Frage. Auch wegen Kopfverletzung, ne, ist ja mögliche, auch mal,
genau,
ne, das ist, ja, sind die Schiedsrichter eigentlich angehalten, das Spiel dann zu unterbrechen. Ja,
aber Schiri Timo Gera hatte eine relativ großzügige Linie, in die das natürlich grundsätzlich dann vielleicht auch reinpasst, sowas nicht zu unterbrechen. Aber wie du sagst, bei Kopfverletzungen, da hört der Spaß auf. Und da hätte man das auch, ja, unterbrechen können. Und damit gehen wir dann aber auch in die Pause. Mehr hat Fürth dann auch nicht zustande bekommen. Am Ende, das nehme ich mal vorweg, aber du darfst es natürlich noch gerne anders sehen, aber aus meiner Sicht eine hochverdiente Führung, die sogar hätte höher ausfallen können, kann vielleicht auch sagen müssen. Und außer in diesen 5 Minuten hat Fürth wirklich sehr wenig offensiv zustande bekommen, was vielleicht auch nicht überrascht. Also einerseits überrascht vielleicht ja, weil sie ja eigentlich offensiv diese Saison zu den besseren Teams durchaus gehören und ihre Probleme vor allem defensiv haben, was sie in dieser Halbzeit auch untermauert haben. Aber dann doch nicht überraschend, weil eben Felix Klaus gefehlt hat. Und das hat man schon gemerkt, dass der beste Scorer bei denen nicht da war und dass dann Rogutta und Futkoi alleine, Futkoi tatsächlich in ganz guten Händen bei Egoli gewesen, trotz der sehr unterschiedlichen, sagen wir mal, des sehr unterschiedlichen Körperbaus dieser beiden Personen. Sodass da dann doch wenig zustande gekommen ist. Ich habe hier 4-2 Chancen zugunsten der Fortuna notiert. Ich hatte sehr viel zu tun in der Halbzeit, sodass ich leider keine Halbzeitstatistiken habe. Aber Andi, sag mir mal, wie hast du denn diese erste Halbzeit wahrgenommen? Auf einer Skala von 1 bis Champions League.
Ich möchte mich da jetzt nicht in irgendwelchen Bewertungen verfangen, aber...
Das wäre das erste Mal.
Aber ich fand, es war nach langer, langer, langer Zeit mal wieder eine fast durchgängig überzeugende Halbzeit, die wir gespielt haben. Mhm. Wir hatten den Gegner eigentlich von der ersten Minute bis eben diese
Doppelchance,
die es da gab, wo es jetzt auch nicht lichterloh gebrannt hat. Ne? Also war jetzt nicht auf der Linie geklärt, sondern es geht halt immer Kastmeier raus und wirft sich den Schuss und dann wird halt was abgeblockt. Also
ja, den zweiten muss er schon halten, den muss er vielleicht sogar festhalten.
Ja, da
beim ersten war es ganz gut. Ja, ja. Aber ja.
Ja, ansonsten haben wir das Spiel wirklich dominiert und haben uns da keine Blöße gegeben. Ne? Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist früher oder mehr Tore dann noch zu schießen. Das ist das, was man bemängeln darf. Aber wirklich, es war so entspannt wie selten in diesem Jahr. Und ich sage bewusst im Jahr, nicht nur in dieser Saison.
Ja, und was ich auffällig fand, und das ist natürlich auch etwas, also der große Unterschied natürlich zu den Spielen gegen Schalke und in Elversberg ist, dass wir dann am Ende das Tor gemacht haben. Und was ich aber auffällig fand, auch schon in den Spielen, dass natürlich gewisse spielerische Abläufe inzwischen besser funktionieren. Also diese klassische Dreiecksbildung. Ich hatte eben diese Chance beschrieben, wo Itten abprallen lässt, Appelkamp dann steil in den Lauf von Sima Suso passt und so. Das sah auch alles nach Fußball aus. Und das sind natürlich Dinge, die wir auch ein bisschen vermissen. Vielleicht liegt es auch an der einen oder anderen Personalie, also dass jemand wie Appelkamp jetzt auch mal wieder zweimal von Anfang an spielen durfte und unserem Spiel möglicherweise auch ganz gut tut.
Ja.
Vielleicht war es auch durchaus ein guter Schachzug, mal das System zu ändern, um da auch ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal, verkrustete Dinge, weil man hatte schon das Gefühl, dass wir immer dasselbe gesehen haben im Aufbau etc., da so ein bisschen aufzubrechen, vielleicht auch Fürth da ein bisschen mit zu überraschen. Das gelang ganz gut. Man kann aber natürlich dagegen argumentieren, naja, wir haben im alten System aber in Elversberg auch schon überzeugend gespielt. Also vielleicht darf man das System auch nicht zu hoch hängen. Das ist ja sowieso immer sehr flexibel innerhalb eines Fußballspiels. Das ist ja immer nur so dieses Reißbrett, auf dem man es so grundsätzlich anordnet. Aber was ich vor allem auffällig fand, was sehr gut geklappt hat, ist das Pressing und Gegenpressing. Also wenn die Fürther uns einen Ball vorne abgenommen haben, ist es uns häufig gelungen, ihn sofort wieder zu gewinnen. Das sind Dinge, das sind Abläufe, die ja so, sagen wir mal, auch nicht im Matchplan bei Daniel Thun immer vorgesehen waren. Da hatten wir einfach nicht so ein aggressiv nach vorne orientiertes Pressing. Das war zwar ein bisschen immer vollmundig im Sommer angekündigt, dass wir ja da viel aktiver und weiter nach vorne verteidigen wollten.
In den Testspielen hat das ja auch funktioniert.
Hat es teilweise funktioniert, aber dann eben in der Realität wenig bis gar nicht. Und das hat Markus Anfang jetzt was verbessert. Er ist natürlich nicht müde zu betonen, dass jetzt ja auch endlich die Fitness dazu da ist. Das mag vielleicht in den Daten auch durchaus der Fall sein. Da würde ich ihm vielleicht gar nicht widersprechen. Ich finde es nur immer ein bisschen unangenehm, wie häufig das betont wird, weil da natürlich immer so dieser Disrespect gegenüber Daniel Thun so ein bisschen mitschwingt nach dem Motto, ja, die waren vorher nicht ganz fit übrigens. Und das ist alles jetzt mein Problem.
Ja.
Naja. Ich will jetzt nicht wieder durchklingen lassen, dass mir diese öffentlichen Statements von Anfang häufig nicht so gefallen. Aber es wird auch ein bisschen was dran sein. Da will ich auch nicht ganz widersprechen. Man hat nämlich schon das Gefühl, dass wir das vom Läuferischen jetzt her besser schaffen. Das sehen wir übrigens auch am Ende dieses Spiels bei der Laufleistung, ohne dass die jetzt gigantisch hoch war. Aber sie war auf jeden Fall höher als die von Fürth. Wir sagen, da passte ehrlicherweise sehr vieles zusammen. So, ne? Dieses gemeinsam pressen, gemeinsam verteidigen, Räume schließen, auch der Einsatz, das Kämpferische, also Dinge, die jetzt zum Beispiel in Dresden uns mal negativ aufgefallen waren, etc. Das wird gewisse Bewertungen, was den Trainer betrifft, am Ende nicht einfacher machen. Aber diese Dinge, die wir jetzt sagen, die gelten auch grundsätzlich für die zweite Halbzeit. Da hat sich eben durch natürlich die Führung ein bisschen das Spiel ein bisschen verschoben. Aber diese Spielkontrolle, durchaus auch Spielfreude, das haben wir eben jetzt zuletzt auch gesehen. Und es ist eigentlich eine Fortführung dieser zuletzt spielerisch gesteigerten Leistungen. Die wurden jetzt eben endgültig belohnt, ohne dass die alten Probleme weg wären. Das hast du eben auch schon gesagt und das habe ich ja auch gesagt, man hätte auch höher führen können.
Naja.
Denn es fing natürlich schon so an in dieser ersten Halbzeit, dass man immer wieder das Gefühl hatte, ach ja, und schon wieder eine Chance vergeben und schon wieder eine Chance vergeben. Also gerade Rasmussen hat da auch im Moment kein Glück so auf Fuß. Ne? Macht immer vieles richtig und im letzten Moment ist dann aber der Schuss am Ende doch so unpräzise oder es kommt der falsche Pass oder so etwas.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich Fürth uns das Leben jetzt auch nicht extrem schwer gemacht hat.
Es war halt kein Spitzenteam, ne? Also das gehört dazu. Aber wir wollen ja nicht vergessen, dass wir gegen vermeintlich andere Abstiegskonkurrenten wie Nürnberg oder Braunschweig unsere Heimspiele relativ so emotionslos verloren haben. Und diese Emotion, die ist inzwischen schon da. Also man kann jetzt nach einem Spiel heute nicht sagen, dass es da keine Fortschritte gäbe. Aber man muss eben auch festhalten, und das klingt jetzt zu sehr nach Gesamtfazit, aber es trifft nämlich vor allem auf die erste Halbzeit zu, dass die Probleme in der Chancenverwertung, in der Effizienz immer noch da sind. Und das ist etwas, daran werden wir arbeiten müssen. Aber diese erste Halbzeit, die war gut und wir sind da, ich sag mal, wohlgelaunt zur Currywurst gegangen, als wir aufgestanden sind. Und du warst sowieso gut drauf, denn es gab eine Choreo, es gab Rauch, es gab Fackeln. Also Andis kühnste Träume wurden erfüllt und darüber darf er jetzt reden.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, nachdem ich ja vorletzte Folge ein bisschen traurig war, dass die Ultras Düsseldorf ihren Geburtstag nicht groß gefeiert hatten mit einer großartigen Choreo und Pyro und sonst irgendwas, haben die sich offenbar das zu Herzen genommen und haben gesagt, ja, wenn der Andi so traurig ist, dem zeigen wir es, da machen wir jetzt mal richtig. Und sie haben abgeliefert, denn sie haben sowohl vor dem Spiel als auch zu Wiederbeginn der zweiten Halbzeit jeweils etwas Schönes dargeboten. Und zwar vor dem Spiel gab es ein Szenenbild, was aus zwei Hochziehelementen zusammenhing. Anders als die anderen, auch wenn es keine anderen gibt. Das war das Spruchband darüber. Und sie hatten da ja viele Szenen aus dem Ultra-Alltag, möchte ich mal sagen, abgebildet. Sowohl mit diversen Zaunfahnen, die sie da noch nachgemalt haben, als auch Tifo, die jubelnd dort standen und hatten also auch unteren Rand, das finde ich ganz witzig, haben sie nochmal überdimensional die Ultras-Fahne und alles aus Liebe und sowas nochmal aufgemalt und für einen gedachten Zaun gehangen, den sie dann da hochgezogen haben. Doppelt gemoppelt, aber halt einfach, ich glaube, um so ein bisschen die Größenverhältnisse auch zum Rest des Bühnenbildes quasi zu wahren. Links und rechts wurden dann eine große Reihe von Luftballons, weiße und rote Luftballons, hochgezogen. Und dann in den Blöcken, die zu den Ecken gingen, waren noch Fähnchen, die verteilt wurden. Die wurden dann geschwungen. Und auf ein Stichwort, ein Countdown, wurden dann noch aus dem Oberrang so Papierrollen runtergeworfen. Also eine nicht ganz unaufwendige Choreografie, die da vorbereitet wurde. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wurde dann auch im weiteren Verlauf des Ganzen noch ein wenig Pyro gezündet, mit rotem und weißem Rauch insbesondere zu Beginn dieser Choreo-Show. Das war der erste Teil und dann gab es zum Wiederanpfiff eine sehr, sehr schöne Hommage an die Fahnenkultur, an die Zaunfahnenkultur aus den Ultrakreisen. Denn dort wurden viele, viele alte Zaunfahnen, die man jetzt auch schon wirklich länger nicht mehr gesehen hat, im Blog einfach nochmal präsentiert.
Also aus dem Fortuna-Kosmos.
Genau. Die Jahre ließen Spuren, man kann sie deutlich sehen. Und dann sind da eine Fahne von den Lost Boys, von Mods, D-Town, Squadra Azura, Metzhausen Hypers, Division West, Phoenix Düsseldorf und. die teilweise schon länger, glaube ich, nicht gehangen haben. Düsseldorf Nord habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Alte Freunde Berlin und. Also wirklich richtig schön. Da hat man nochmal ins Archiv gegriffen, ins Zaunfahnenarchiv und hat da ein wirklich schönes, stimmiges Bild dann nochmal abgegeben mit einem Düsseldorfer Wappenlöwen, der einen Fortuna-Schal noch trägt, der auch dann für den Rest des Spiels dort platziert war. Wirklich cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein wirklich würdiger Jahresabschluss. Zwischendrin gab es dann auch nochmal immer mal wieder ein bisschen Pyrotechnik, wo André Scheidt dann auch wieder sagen durfte, dass man das nicht tun soll. Das ist ja ein Tanz, den man da gemeinsam aufführt. Stimmungstechnisch, Fürth war außer einmal ganz kurz, als die Düsseldorfer sehr leise waren, war Fürth gar nicht zu hören und halt beim Elfmeter, als das Tor geschossen wurde.
Es waren aber auch nur 1500 Fürther dabei, das muss man sagen. Genau. Was für Fürth schon eine Rekordkulisse ist wahrscheinlich. Ja.
Und ansonsten muss man auch wirklich sagen, die Kurve hat ordentlich Druck gemacht, hat richtig gut performt.
Unsere
Kurve, genau. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das durchaus auch, und auch da wieder, ne, wenn das Spiel dann mal läuft und wenn die Mannschaft zu überzeugen weiß, dann schwappt das halt auch stimmungstechnisch gerne mal aufs ganze Stadion über. Und vielleicht spricht das ein oder andere Schuhmacher aus mir, aber ich wäre heute bei einer Gesamtnote von, ich hau mal einen raus, 4,5 von 5 Pyrofackeln gibt es.
Ach, ich hätte sogar 5 von 5 gemacht. Die Choreo war wunderbar. Also ja, gerade für 25 Jahre mit den Zaunfahnen und so, super Idee.
Ja, also super, super, super. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf vieles, was wir dann im kommenden Jahr berichten werden können.
Ja, also auch nochmal an dieser Stelle, wir hatten, glaube ich, schon letztes Mal gratuliert vor 2 Wochen. Herzlichen Glückwunsch an UD zu 25 Jahre bestehen. Mögen eure Zaunfahnen niemals geklaut werden. Ja, so ist es doch, oder? So,
ja, ist richtig.
The Regels are the Regels, oder?
Macht man das noch so? Wäre das? Ich weiß es gar nicht.
Na, ist doch gerade bei Auda die große Sache gewesen.
Ach, stimmt. Ja, aber das führt jetzt zu weit.
Ja, das führt zu weit. Googled it.
Genau. Lass uns doch lieber in die Nähe gucken, nämlich auf die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Und es gab zur zweiten Halbzeit tatsächlich gar keine Wechsel, zumindest personeller Natur. Was man beobachten konnte ist, und das ist natürlich nicht sonderlich überraschend, dass Fürth etwas aktiver wurde, weil sie ja schließlich ein Tor aufholen musste und Fortuna sich etwas abwartender präsentierte und vor allem auf Umschaltmomente gehofft hat. Und das hat ein bisschen gedauert, aber in der 57. Minute gibt es dann auch den ersten. Da ist es nämlich ein Ball, den Kastenmeier abgefangen hat und den er sehr lange auf die linke Seite zu Sima Susu spielt, der wirklich sehr stark auf die rechte Seite das Spielfeld verlagert, wo sich Rasmussen durchsetzt, nach innen zieht und dann leider etwas zu zentral abschließt, sodass Schlick auch diesen Ball halten kann. Den Nachschuss von Appelkamp, der, das sieht man später in der Hintertorkamera, wirklich gut gekommen wäre, konnte ein Fürther gerade noch per Kopf zur Ecke klären. Ja, und nur eine Minute später, ich glaube, es ist sozusagen in dieser Eckensituation, die Fürth nicht sauber geklärt bekommt, kommt ein hoher Ball zurück rein zu El Asouzi, der so an der 5-Meter-Raumgrenze mit dem Rücken zum Tor steht. Er dreht sich dann und hält den Ball sozusagen Volley in der Luft, um ihn dann auf den Winkel, den rechten des Tores zu bringen, den der Torwart sensationell gut wirklich hält und rausholt. Es ist allerdings, und das sieht man auch im Fernsehen, klar, abseits wird dann auch abgepfiffen, weshalb das hier auch leider nicht als Chance gewertet werden kann, war aber eine sehr gut aussehende Situation. Man sieht also gerade in dieser Phase, wenn Fürth auch mehr Ballbesitz gehabt hat, das sieht man auch gleich in der Statistik, Fortuna hat es gut kontrolliert und die einzigen Chancen in dieser Halbzeit sind im Grunde auf Fortuna-Seite. In der 65. Minute beruhigen sich dann aber die Nerven ein bisschen. Da fällt nämlich das 2:0. Und ja, ich möchte sagen, auf eine eher selten gesehene Weise, um genau zu sein, es ist das erste Mal nach 3 Jahren, dass so ein Tor in der zweiten Liga gefallen ist. Denn Florent Muslia verwandelt eine Ecke direkt. hat man tatsächlich nicht alle Tage. Von links flankt er in die Mitte, wo sowohl El Asusi als auch Cedric Itten vor dem Torwart herspringen und diesen damit ja ein bisschen irritieren. Und Schlick lässt diese Flanke, die den nötigen Effekt hat, dadurch passieren und der Ball landet im Tor. Ich habe da, genau wie beim ersten Tor, wo ich habe bei beiden Verhalten gejubelt, weil beim ersten hatte ich die Sorge, dass es Abseits ist und beim zweiten hatte ich die Sorge, dass es faul ist. Es waren beides keine unbeschwerten Tore.
Ja.
Das macht der VAR halt mittlerweile mit uns. Aber man sieht es auch im Fernsehen, da war wirklich alles korrekt. Bisschen bitter für Schlick, der ja eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat und Fürth da im Spiel gehalten hat, dass er jetzt gerade in der Szene natürlich als Torwart relativ schlecht aussieht.
Das sieht er wirklich nicht gut aus.
Ne? Das sieht er nicht gut aus, musst du halt besser lösen. Auch wenn die Irritation durch El Asusi und Itten, die ist schon gut. Auch wenn die beiden natürlich nicht versuchen, ihn zu irritieren, sondern den Ball ins Tor zu köpfen und es ihnen nicht gelingt. Aber ja, ein schönes Tor zum 2:0. Und das lässt natürlich dann die Fortuna weiter etwas beruhigter spielen und weiter die Spielkontrolle ausüben. Wie gesagt, von Fürth kommt außer Ballbesitz relativ wenig nach vorne. In der 74. Minute geht es dann nicht weiter für El Asusi. Der war vorher schon ein bisschen angeschlagen gewesen und hat jetzt nach einem erneuten Foul, kann er auf jeden Fall nicht weiterspielen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu ernst, was da passiert ist. Und für ihn kommt dann Moritz Heyer auf die 6. Außerdem kommt Luca Raimund für Rasmussen und Christopher Lenz für Schinter Appelkamp. Das bedeutet, dass Lenz auf die linke Seite geht und Muslia von der linken Seite auf die Appelkamp-Position rückt. Tja, und wir bleiben weiterhin noch bei Fortuna. In der 78. Minute ist es ein wirklich tolles Solo mal von Luca Raimund, der sich gegen drei Leute behaupten kann auf der rechten Seite und dann auch noch das gute Auge für den mitgelaufenen Lenz auf links hat, der dann aus 16 Metern zum Schuss kommt, aber dieser Schuss ist nicht ganz präzise, sodass Schlick auch den halten kann. Ja, und jetzt hätte das Spiel also in Ruhe zu Ende gehen können, aber Jesper Dorland hatte was dagegen. Es ist jetzt schon die 83. Minute. Es gibt eine Flanke im Düsseldorfer Strafraum, die aber von, ich glaube, Oberdorf oder Elias Egoli zur Ecke geklärt werden kann. Doch in der Mitte hält Dorlan Futkoy eindeutig zu lang, also so lang, dass man das Trikotziehen wirklich mit bloßem Auge gut erkennen konnte. Mhm. Und auch wenn der Schiri es nicht zuerst gesehen hatte, hat sich logischerweise der VAR eingeschaltet und es gab dann den ja ehrlicherweise komplett berechtigten Elfmeter dafür. Futkoy verwandelt den in die Mitte halb hoch. Und so steht es nur noch 2:1 und natürlich waren alle im Stadion schon so ein bisschen besorgt, aber ehrlicherweise, außer diesem Geschenk in der zweiten Halbzeit, hat Fortuna Fürth einfach keine Torchance zugestanden, auch im Anschluss nicht, sodass die Partie am Ende 2:1 gewonnen wird. Und ich glaube, man hat es auch aus meiner Beschreibung gehört, auch wenn Fürth in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz dann hatte, Fortuna hat diese Partie tatsächlich mal kontrolliert, hat defensiv praktisch nichts zugelassen, außer eben diesen Elfmeter in der zweiten Halbzeit, hat vorne dann eben, sagen wir mal, die schwerere Variante des Tores gemacht. Also ist ja jetzt nicht die einfachste Art Tor. Wie das dann so ist, ne? Die schweren machst du, aber die leichten lässt er liegen. Aber ich hatte es ja schon gesagt, Fortuna hätte die Partie durchaus auch höher gewinnen können. Definitiv aber verdient. Auch da die schwache Chancenverwertung ist nicht unsichtbar. Aber Andi, würdest du sagen, das war am 17. Spieltag der aktuellen Saison die beste Saisonleistung, das beste Spiel von Fortuna? Oder fällt dir ein besseres ein? Diese Saison?
Ich glaube, man könnte rein von der spielerischen Leistungsfähigkeit das Freiburg-Spiel sicherlich nochmal mit in den Ring werfen.
Genau, aber da gab es eben große Abwehrpatzer. Das
genau,
gehört
richtig.
Ja auch dazu. Also genau. Klar, wenn du einen Teilaspekt rausgreifst, ne, dann gab es wahrscheinlich auch irgendwie 0:0 gegen Karlsruhe, wo man defensiv super gut stand und noch konzentrierter. Aber
in der Gesamtheit, genau, in der Gesamtheit des Spiels oder der Spiele war das jetzt vermutlich das erste richtig überzeugende Spiel diese Saison, was wir gewonnen haben und auch ja die beste Saisonleistung, was sich vermutlich auch in wenigen Stunden in unserer Benotung dann niederschlagen wird, tippe ich jetzt mal.
Ist aber interessant, wenn wir auf die Statistik gucken. Also ich habe 7:3 Chancen für Fortuna gezählt. dass die nicht in allen Punkten in unsere Richtung ausschlägt. Aber das haben wir eben auch schon ja während des Spielfilms versucht, so ein bisschen einzuordnen. Also wir haben 15-10 Torschüsse zugunsten Fortunas und vor allem bei der Laufleistung mit 115,44 gegenüber 111,77, also rund oder fast 4 Kilometer mehr als Team gelaufen. Das zeigt natürlich schon einen gewissen Einsatzwillen hier. Bei den Pässen ist aber schon auffällig, 319 bei Fortuna zu 630 auf vierter Seite. Wie brotlos das Passspiel der Vierter letztendlich war. Auch der Ballbesitz hier 34-66%, zumindest bei Opta, bei Amazon Web Services war es mehr ein 59-41. So oder so hatte Fürth mehr Ballbesitz. Zweikämpfe gehen auch an Fürth mit 56-44%. Expected Goals bei Opta und Amazon Web Services ähnlich. Man muss aber sagen, der Fürther Wert ist vor allem wegen des Elfmeters hoch. Das ist halt immer 0,8. Und wenn da dann auf Fürther Seite 1,32 bei Opta oder 1,34 steht, dann weiß man, dass außer dem Elfmeter da nicht so unfassbar viel los war. Fortuna aber in beiden Fällen besser, 1,78 oder 1,76 bei Amazon Web Services. Hat also diese Partie, wenn man es auf- und abrundet, exakt richtig mit 2-1 gewonnen, laut Expected Goals. So, Andi, wer war der schnellste Spieler? Du siehst es leider schon, ne?
Ich habe es schon gesehen und ich hatte mich sehr darauf gefreut, dass du mir dieses Bonmot verkünden würdest. Es ist Moritz Heyer mit 32,7 km/h.
Interessant.
Ja, das hat
gegenüber mich Yannick Dehm mit 32,47 km auf vierter Seite.
Wie sagt man so schön, das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte.
Nee, das war nicht auf dem Zettel, das ist schon richtig. Höchste Laufdistanz bei Sima Susu mit 12,7 gegenüber Branimir Gotha mit 10,7. Da sieht man im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, wo das Spiel heute gewonnen. Das finde ich ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis. Ne? Also du siehst hier läuferisch, dass wir da also auch den Gegner totgelaufen haben, so ein bisschen. Also El Asusi musste raus, hat aber auch, ist da auch gelaufen für zwei sozusagen, wenn man so möchte. Und das war heute tatsächlich ein Schlüssel, dass wir aus meiner Sicht das zentrale Mittelfeld so ein bisschen für uns entschieden haben. Ich hatte das schon gesagt, das Pressing hat gut geklappt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns mehr zurückgezogen. Da hätte man sich wahrscheinlich noch mehr Umschaltmomente so ein bisschen gewünscht. Aber was wir eigentlich ja wirklich gut geschafft haben in der zweiten Halbzeit, trotz des vierten Ballbesitzes keine Torchancen zuzulassen, es sei denn, man zieht sehr unnötig am Trikot, wie Dorlan es dann letztendlich gemacht haben. Ja, es ist schon ein Ärgernis und es ist ja, weiß Gott, nicht der erste Patzer von ihm. Also darum ist es so ein bisschen ärgerlich, dass es irgendwie immer dieselben sind, die dann doch solche Fehler machen.
Ja, und wir haben jetzt schon 5 Elfmeter gegen uns. Ne? Das finde ich auch wirklich viel in so einer Halbserie. Ne? Also wenn du das hochrechnest, das wären
10 Elfmeter.
Ja 10 Elfmeter gegen dich in einer Saison. Das ist schon echt viel.
Ja, also da müssen wir definitiv besser agieren. Aber ansonsten stimmten halt die Angriffe. Wir hätten in der ersten Halbzeit vor allem das Spiel höher gestalten können. Pressing hat gestimmt. Und abgesehen von diesen also es gab im Grunde nur eine ganz kurze, schwache Phase mit dieser Doppel-Eck-Chance in der ersten Halbzeit. Und selbst vor und nach dem Elfmeter war das keine große Druckphase von Fürth. Also zur Wahrheit gehört wahrscheinlich auch, dass Fürth eine ziemlich enttäuschende Leistung geboten hat. Was auch ein bisschen überraschend kam, weil sie ja unter dem neuen Trainer Heiko Vogel die letzten zwei Partien eigentlich ganz gut absolviert hatten und gerade gegen Hertha ja sogar noch 3-3 dann am Ende rausgeholt haben. Und man hat sich heute die ganze Zeit gefragt, ja, wann kommt denn die Aufholjagd der Vierter? Ja. Und da kam irgendwie nichts. Aber das ist natürlich, da gehören halt immer zwei Seiten dazu. Also die Vierter haben es heute nicht gut hingekriegt. Felix Klaus hat vermutlich offensiv auch an allen Ecken und Enden gefehlt. Und gleichzeitig haben wir aber eben sehr gut die Räume geschlossen im zentralen Mittelfeld. Ich fand auch tatsächlich so diese Dreierkette, das hat eigentlich gut funktioniert, weil wir auch ein gewisses Tempo hatten, natürlich mit Egoli, der das regulieren konnte. Und ich fand auch Moslia hat das zum Beispiel auf der linken Seite auch mit den Defensivaufgaben wirklich ganz gut gemacht. Auch Ior war etwas verbessert. Also vieles hat heute gestimmt und es war im Grunde auch endlich mal eine Leistung, wo mehr oder weniger das gesamte Team auch, also da ist keiner so drastisch abgefallen, ne? Also wir ein bisschen über Dorlan reden, aber das war jetzt, so viel sage ich auch schon mal, das war jetzt keine 5 von Dorlan insgesamt. Nee. Aber das ist halt auch wichtig, weil das ist ein Problem die letzten Spiele gewesen, dass das nie in der Gesamtheit so ein bisschen geklappt hat. Ne? Und dann habe ich noch eine Frage für dich, aber du willst noch was sagen?
Achso, ja, ich wollte nochmal sagen, ich hatte da auch das Gefühl, dass die Mannschaft sich auch sehr bewusst war, dass man heute gegen diesen Gegner mit einem positiven Ergebnis den Jahreswechsel quasi gehen müsste. So, ne?
Die Motivation war da, aber fairerweise war sie das ja auch die letzten Spiele. Ne? Gegen Schalke hat man den Kampf definitiv angenommen, auch in Elversberg und so. Da war halt Dresden das letzte Beispiel, aber vielleicht war es auch ein Wachmacher. Und da sind wir nämlich jetzt bei meiner Frage und haha, ich mach's mir einfach, ich stelle sie einfach dir.
Oh, bitte gerne.
So, Andi, wie machen wir denn jetzt mit dem Trainer weiter?
Rausschmeißen. Also, das ist die kurze Version. Die lange Version ist natürlich etwas komplexer und
die ist sogar
auch
sehr komplex.
Gar nicht so einfach, ne? Also,
war das jetzt ein Spiel, hat die Mannschaft für den Trainer gespielt? Nein, ich glaube, man kann das umgekehrt beantworten, sie hat definitiv nicht gegen ihn gespielt.
Genau, die Mannschaft hat nicht gegen den Trainer gespielt, das würde ich schon sagen. Ob sie jetzt explizit für ihn gespielt haben.
Oder für sich selbst und ne, die Tabelle etc.
Was ich interessant finde, ist, dass Markus Anfang im Gegensatz zu Daniel Thun, der zum Beispiel nach Spielen auch mit der Mannschaft, auch wenn er mit sagen wir, einigen Meter an Abstand hinter der Mannschaft stand, vor der Kurve sozusagen, ne, hinter der Mannschaft vor der Kurve stand. Anfang ist da nicht bei, ne? Mhm. Also Markus Anfang sehe ich da nicht, weder auswärts noch bei Heimspielen, dass er irgendwie den Kontakt zur Kurve sucht. Jetzt hat er ja auch nach der etwas missglückten Aussage im Sky-Interview in Dresden ja auch so ein bisschen, sagen wir mal,
Ein Gesprächsangebot. Der Kurve angeboten. Und ich glaube, er hat da auch gerade die Sorge und die wahrscheinlich nicht unberechtigte Sorge, dass das vielleicht nicht auf so viel Gegenliebe stoßen wird. Denn das Verhältnis ist seit Dresden dann doch etwas belasteter.
Ja, ist etwas
ist auch nicht
abgekühlt,
ausgeräumt, ja, genau. Ehrlicherweise.
Also er wirkt da so ein bisschen verschnupft, wollte ich gerade eben, war das Wort,
ach,
was mir.
Ach, du meinst, er ist sauer auf die Fans?
Ja, ich glaube, er ist so.
Nee, ich glaube, er hat eher Sorge, dass es da dann irgendwelche Gepfiffe oder sonst was gäbe und dadurch schlechte Stimmung entstehen könnte. Ich glaube, er traut sich nicht so sehr.
Keine Ahnung. Also das ist aber etwas, was mir halt einfach aufgefallen ist, wo ich halt diesen Schulterschluss Mannschaft mit Trainer gemeinsam mit Kurve und sowas mir halt wünschen würde, unabhängig von der Person Markus Anfang jetzt, sondern einfach so eine etwas, dass man wieder aneinander rückt. So.
Aber ich glaube, wir bewegen uns gerade ein bisschen zu weit weg von der eigentlichen Frage, weil das kann ja nicht der Grund sein, weshalb man mit dem Trainer weitermacht oder nicht.
Nee.
Also das grundsätzliche Verhältnis zu den Fans, und ich nehme da jetzt wirklich alle mit ins Boot, nicht nur die organisierte Szene, das hat zwar eine gewisse Relevanz, aber am Ende zählt natürlich erstmal auch das Sportliche. Und jetzt ist halt da die Frage.
Die Schwierigkeit ist ja, dass es sportlich jetzt sukzessive besser wurde.
Richtig. Das muss man anerkennen.
Das
gerade
ist
die
einfach
letzten
so,
Spiele.
Ja.
Es haben halt zuletzt die Tore gegen Schalke und Elversberg gefehlt. Aber seit dem, sagen wir mal, rundum enttäuschenden Spiel in Dresden hat es sich jetzt im Dezember in 3 Partien im Grunde auch von Spiel zu Spiel gesteigert. Schalke wäre vielleicht interessant gewesen, wenn die gelb-rote Karte nicht gefallen wäre. Und auch dieser dumme Elfmeter, da haben wir uns schon sehr früh selber ein bisschen um ein offeneres Spiel gebracht. Da wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Und das macht die Situation jetzt gerade ein bisschen schwierig. Also wir haben beide, also ich habe eine rein emotionale Antwort. Da sage ich auch, boah, ich wünsche mir irgendwie einen cooleren Trainer.
Ja.
So, das ist eine rein emotionale Argumentation, die man natürlich auch sachlich begründen kann mit der sportlichen Bilanz beispielsweise und eben den öffentlichen Auftritten, die ich nicht gut finde in vielen Fällen.
Mhm.
Das hat sich auch jetzt nicht geändert nach dieser Partie. So dass ich hier ja keinen Hehl draus mache, dass ich kein Fan bin des Trainers. Aber mein Problem war natürlich vor allem nach Spielen wie Dresden, dass ich keine Hoffnung mehr hatte, dass ich also kein Gefühl hatte, dass sich hier was bessert oder was tut. Und das Gefühl ist so nicht mehr da. Ne? Wie gesagt, ich versuche hier sehr rational zu bewerten und meine Emotionen außen vor zu lassen, dass ich halt grundsätzlich mit der Person Markus Anfang nicht so viel anfangen kann und nicht so glücklich mit seinem Auftritt bin und ich mir jemand anderen wünschen würde.
Aber Thorsten, bist du denn der Meinung oder bist du positiv gestimmt, dass dieser Aufwärtstrend sich über die Winterpause hinweg, über das Trainingslager hinweg halten wird und wir quasi jetzt den sportlichen Turnaround geschafft haben.
Das ist doch die Gretchenfrage.
Genau.
Das ist der Kern. Das ist genau die Frage, glaube ich, die sich Sven Mislintat auch gerade stellt.
Gott sei Dank kriegt er Geld dafür, das zu beurteilen, ja, nicht wir.
Ist das ein Strohfeuer oder ist das eine klare Weiterentwicklung? Die Tendenz spricht dafür, aber jetzt ist eben auch erstmal Pause. Mhm. Was passiert, wenn dieser Trend jetzt, also man sagt, wir machen weiter mit Anfang, er macht jetzt 4 Wochen, hat er jetzt Vorbereitungszeit, neue Spieler integrieren, nochmal weiter mit der Mannschaft arbeiten und dann verlierst du aber das erste Heimspiel gegen Bielefeld und in Hannover oder so und dann hast du sozusagen die gute Möglichkeit, einen neuen Trainer an das Thema ranzuführen, also auch nochmal so unverbraucht, das alles zu starten und nochmal neue Chance und neuen Schwung für die Rückrunde anzugehen, hast du verschenkt.
Ja.
Und weil ehrlicherweise ist ja jetzt nicht deshalb, sagen wir mal, das Konto von Anfang so gefüllt, dass er sich jetzt weitere 3 Niederlagen erlauben kann.
Ja, richtig.
Da würde das Rumoren ja sofort wieder losgehen. Und da muss man sich halt die Frage stellen, machen wir jetzt trotz des Sieges, trotz des überzeugenden Sieges, nicht einen klaren Cut? Ja, das kostet alles groß viel Geld, um halt diesen möglichen Szenarien von vornherein zu entgehen. Allerdings muss man da wiederum bedenken, die Mannschaft hat jetzt sehr viel investiert, die letzten Spiele, und es könnte sie natürlich auch wieder verunsichern, wenn man da jetzt schon wieder was ändert. Sie hört ja auch schon wieder den Druck auf das Team. Ist auch nicht so ideal. Man sieht also,
ja, es ist
die ganzen Facetten, nachdem man das beurteilt, ist es super komplex. Und jetzt werdet ihr alle wollen ja Thorsten.
Ja, aber
ist ja gut und schön.
Jetzt sag mal,
aber
jetzt Butter sag bei doch die Fische.
Mal, ja. Was würdest du machen? Also, da würde ich sagen, es hängt davon ab, welche Alternativen man jetzt hat.
Mhm.
Ich sag jetzt mal was ganz Großes. Ich habe es, glaube ich, diese Woche ein bisschen bei Social Media gepostet. Es hat ja diese Geschichte gegeben mit Christian Eichner, dessen Co-Trainer Zlatan Baramovic jetzt entlassen wurde. Es ist ja wirklich Machtkampf in Karlsruhe. Naja. Wenn man sich heute das Interview beim KSC angehört hat, wir haben eben ja noch ein bisschen Highlights geguckt, da war das mit dabei. Bei denen ist es ein bisschen wie bei uns mit dem Trainer, da scheint alles offen und zwar aus Sicht des Trainers. Also ich würde nicht ausschließen, dass Christian Eichner sagt, nee.
Unter den Voraussetzungen nicht
mehr. Nicht mehr. Und wenn uns das natürlich gelänge, so eine Person zu bekommen, also auch, ich rede jetzt eben nicht von der Friedhelm Funkel, jetzt habe ich den Namen ausgesprochen, Halbjahreslösung, um halt hier das alles zu retten. Das kriegen wir wahrscheinlich auch ohne Friedhelm Funkel hin. Sage ich jetzt mal. Die Möglichkeit ist da. Dass wir also so jemanden kriegen, mit dem ich auch perspektivisch zum Beispiel super gerne zusammenarbeiten würde.
Ja.
Ne? Also Mislintat als Chef und dann so Christian Eichner oder sowas. Ist jetzt schon ein bisschen Träumerei, das ist mir schon klar. Ich nehme ihn als Beispiel.
Ja.
Also wenn man so eine Lösung hätte, wo man sagt, boah, ja, das könnte richtig funktionieren. Obwohl wir hier natürlich immer noch am offenen Herzen operieren, während der Saison und alles. Ich glaube, dann würde ich es machen. Dann würde ich sagen, ja, okay, dann wir umschiffen diese Risiken. Denn man muss schon sagen, man hat nicht das Gefühl, dass auf der menschlichen, emotionalen Ebene das mit Anfang hier passt. Zum Verein, nicht zu den Fans, etc.
Ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, noch 1,5 Jahre unterm. Nee, ernsthaft. Also ich kann.
Das ist aber jetzt schon wieder emotional argumentiert.
Nee, das ist auch sportlich argumentiert.
Okay.
Ich kann bei allem Rückblick, den wir ja auch schon hier gemacht haben, auf die Leistungen, die Markus Anfang in anderen Vereinen hatte, glaube ich einfach, dass das halt einfach nicht die richtige nachhaltige Lösung ist, mit der wir jetzt noch 1,5, 2, 3, 4, wie viel auch immer Jahre hier glücklich wären sportlich. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, okay. Finde ich valide und ich bin da auch gefühlt ein bisschen bei dir, also zumindest so in mir drin. Und wie gesagt, es ist ultra kompliziert. Aber wenn ich mich jetzt festlegen muss, dann sage ich halt an dieser Stelle, ja, weil ich grundsätzlich in großer Summe nicht auf eine Langfristigkeit bei Markus Anfang setze, also das ist ja eigentlich auch das, was du jetzt gerade sagst, würde ich jetzt bei den nötigen Alternativen sagen, ja, wechseln wir. Wenn jetzt aber Sven Mislintat in ganz vielen Gesprächen, auch die Welt, wird ja auch mit Spielern sprechen etc., feststellt, ja, eigentlich folgen die denen und eigentlich sind die auch glaubt die durchaus an die Ideen, die er da vermittelt.
Ja.
Und das in der Öffentlichkeit etc., das kriegen wir schon hin. Darf halt wenig Interviews geben, keine Ahnung.
Da muss Alex Jobst dann mal den Riegel vorschieben.
Und er hätte vielleicht eher das Gefühl, und vielleicht wird ihm das ja gespiegelt aus dem Kader, ja, das würde jetzt eher hier den Druck nochmal erhöhen, Verunsicherung sorgen. Besser vielleicht nicht. Mhm. Unter den Umständen könnte ich es mir vorstellen. Und davon aber nochmal ganz losgelöst, gibt es immer noch den Punkt, Mistintat kommt neu hierher. Es ist nicht sein Trainer. Und vielleicht sagt er aber auch, nee, ich will meinen Trainer installieren. Da bin ich für verantwortlich. Ja. Nicht ein Trainer, den andere geholt haben. Das ist zwar okay, wie der sich präsentiert, aber ähnlich wie bei Christian Weber, wo er ja auch relativ resolut entschieden hat. Und vielleicht ist das ja auch eine Erkenntnis aus einer Reflexion aus seinen letzten Trainerstationen oder letzten Stationen, nicht Trainerstationen, aus seinen letzten Stationen, dass resolut da sein muss, dann eben dafür zu sorgen, dass er auch so arbeiten kann, wie er möchte. Und dann passt da vielleicht Markus Anfang nicht rein. Ich fand es zumindest auffällig, dass es kein klares Bekenntnis von Mislintat nach dem Spiel gab, sondern er eben gesagt hat, nee, das wird jetzt eben alles analysiert und geprüft. Und er hat sich nicht rauslocken lassen, ob denn zum Trainingsstart am 2. Januar Markus Anfang auf dem Trainingsplatz steht. Und ich will da aber jetzt auch nicht zu gemein sein nach dem Motto, hoffentlich werfen sie ihn raus oder sowas. Ich will nicht zu respektlos da irgendwie klingen. Aber ich glaube, ich hätte einen frischen Start, denn die Bilanz ist immer noch verheerend. Den würde ich mir wünschen. Und ich sehe die Verbesserungen, aber ich bin noch nicht, glaube ich, überzeugt, dass das auch nachhaltig bleiben könnte.
Ja,
es ist. Aber es ist. Also ich finde es sehr schwer, da ganz stark in eine Richtung gerade zu gehen. Mhm. Die Grauzonen, die Unterschiede, ne, und es gibt viele Argumente tatsächlich gerade in viele Richtungen, die machen es so komplex. Und darum verstehe ich auch, dass Mislintat sich da öffentlich gerade nicht zu Statements hinreißen lässt, weil das nicht einfach ist. Und darum, wir haben eine leichte Tendenz zu, lass mal lieber neu alles starten, eben weil das auch vielleicht auf der nicht sportlichen Ebene nicht ideal passt. Aber vermutlich würde ich, wenn es sachlich argumentiert ist, sowieso mit beiden Richtungen, also ohne dass wir ja Einfluss haben. Aber wenn Mislintat jetzt sagt, nein, meine Analysen haben das alles ergeben und Gespräche mit ganz vielen Leuten und der Mannschaft, wir machen weiter mit Anfang, dann würde ich sagen, ja, okay, dann ist es so. Das habt ihr jetzt so entschieden. Und da vertraue ich dann, da würde ich dann schon auf das Urteil des Fachmanns, und der ist ja dann nochmal näher dran. Wir müssen ja jetzt nicht so tun, als wüssten wir, was in den Köpfen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, ne? Wir dürfen uns nicht hier hinstellen. Und das tun wir weder bei, also das haben wir in der Vergangenheit nicht getan, und das werden wir jetzt auch nicht tun und sagen, ja, wir haben jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und nur wir wissen jetzt, wie damit umzugehen ist. Ihr hört es, wir wissen es auch nicht. Wir haben da wie jeder andere auch irgendwie eine Meinung zu.
Ja.
Und abschließend kann man dazu sagen, wir werden wahrscheinlich am 2. Januar zum Trainingsstart spätestens wissen.
Ich glaube, das wird jetzt sehr zeitnah in dieser Woche, Anfang der Woche, noch vor Weihnachten.
Vor Weihnachten meinst du?
Okay. Ja, das wäre doch die letzte Aktion jetzt zu sagen. Also es wird ein Bekenntnis geben oder eine Entlassung. Denn rufst du ihn am zweiten Weihnachtstag an und sagst, ja, tschüss Markus, machst du doch auch nicht, oder? Jetzt hast du noch die zwei Tage. Irgendwann ist ja dann auch gut genug gesprochen.
Das
muss
stimmt,
man ja dann auch sagen. Darum, ich glaube, das wird jetzt sehr zeitnah klar werden. Ich glaube auch, alles ist möglich im Moment. Wir haben eine gewisse Tendenz, dass wir lieber den Neustart hätten, aber es kann auch anders kommen. Und naja, leben müssen wir sowieso damit.
Genau.
So, und dann gucken wir aber noch ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr in unsere Hefte. Und zwar bei
Hefte raus, Klassenarbeit.
Tja, so, und dann nehme ich dir den langweiligen Mann heute mal weg. Florian Kastenmeier hatte sehr, sehr wenig zu tun. Es gab einen Torschuss in der ersten Halbzeit von Konzbruch, den er, also der etwas schwerer zu halten war. Da macht er aber den Winkel gut zu, kommt raus, sodass er den Schuss halten kann. Bei einem weiteren Schuss dann von Keller, den lässt er ein bisschen nach vorne abprallen. Ja, sei es drum, kleine Unsicherheit, wurde nicht bestraft. Beim Elfmeter kann er nichts machen. Und ansonsten hat er im Aufbauspiel mal ein, zwei lange Bälle, die ganz gut kommen. In Summe ist das für mich die klassische Torhüter 3.
Ja, die machen wir.
Und dann darfst du über Jesper Dorlan reden.
Ja, der
habe ich dir doch was Interessantes gegeben.
Ja, ne? Der kriegt von mir die klassische Innenverteidiger 4.
Mhm.
Denn er riskiert mit seinem wirklich sehr unnötigen Foul, dass das Spiel, was wir eigentlich super im Griff hatten, nochmal kippen kann. Und das nehme ich ihm.
Und wieso keine 5?
Das nehme ich ihm übel. Wieso keine 5? Weil er ansonsten eigentlich ein vernünftiges Spiel da hinten gemacht hat. Er hat ein vernünftiges Stellungsspiel gehabt. Ich fand, er hat jetzt nicht so super viel zu tun, weil halt Fürth einfach nicht super viel nach vorne gespielt hat. Aber das war bis dahin eigentlich alles okay. Aber ich hätte ihm sonst wahrscheinlich eine 3 oder eine 3,5 gegeben. Und
er hat ein paar ganz gute Pässe im Aufbauspiel gehabt.
Ja.
Nicht alles. Also, da gab es auch mal lange Bälle etc. Er meckert auch manchmal ein bisschen zu viel mit den Gegenspielern, um von eigenen Fehlern abzulenken. Das ist mir auch heute mal bei einem langen Ball aufgefallen.
Ja.
Wo ich schon gedacht habe, nee, da muss der andere nicht mehr einfach laufen, dann kriegt er den. Du musst einfach einen besseren Ball spielen, mein Freund.
Ja, und deswegen gibt es von mir die 4.
Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ich gehe da mal zu Elias Egoli. Der hat heute als zentraler Mann der Dreierkette gespielt, hatte vor allem es da mit Futkoi zu tun. Ein Mann, der, naja, ich würde jetzt mal sagen, ein Drittel kleiner ist als Egoli. Also so 1,30. Nein, aber man hat das gemerkt, ne? Beide natürlich Kraftpakete und Futkoi ist schnell. Aber es war schön zu sehen, dass Egoli diese Geschwindigkeit matchen konnte. Und da wurden sehr viele Situationen von ihm im Keim erstickt. Es gab eine Situation, da ist ihm das einmal nicht gelungen. Da konnte er sich nur mit dem Foul helfen, hat auch gleich Gelb dazu gesehen. Aber es gehörte definitiv zum Spiel heute dazu, dass Futkoi, der ja immerhin schon 8 Tore hat, von Egoli sehr gut ausgeschaltet wurde. Und darum gibt es von mir die 2,5.
Ja, ich fand ihn auch wirklich stark heute.
Und dann kannst du ja über Emmanuel Ioa auf der rechten Schiene sprechen.
Eines der besseren Spiele, die wir in den letzten Wochen von Emmanuel Ioa gesehen haben. Nicht immer mit dem gegebenen Glück, ne? Also die Torabschlüsse, die er gesucht hat, die wurden dann doch weitestgehend geblockt. Aber immer auch mit einem vernünftigen Pass, dann, wenn er selber gesehen hat, okay, er ist zu, hat er den Ball nochmal gut weiterverteilt, hat. Ich fand, er war grundsätzlich ein Aktivposten auf seiner Seite, hat viel versucht.
Wie gesagt, vor allem hat er defensiv mal keine Fehler gemacht.
Genau, es hat nicht alles geklappt, aber ich wäre heute wahrscheinlich, ich bin bei einer glatten 3. Ich fand das heute echt eine vernünftige Leistung.
Ja, ist okay, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Fand das auf jeden Fall auch gut von ihm. Und dann bin ich bei Tim Oberdorf, der rechts in der Dreierkette spielte. Der hat wie immer defensiv da sehr souverän gestanden, hat mal jetzt diesen einen gefährlichen Schuss von Konzbruch dann aber noch erfolgreich zur Ecke abgefälscht, hat auch hier und da mal was abgeblockt und sich dann doch auch immer mal wieder in gewissen Situationen nach vorne mit eingeschaltet. Ich kann mich an 2, 3 Flanken von ihm auch so aus dem Halbfeld erinnern, wo dann mal zurückgelegt wurde von Ioa zu ihm und er dann den Ball aber recht gut in den Strafraum gebracht hatte. Insgesamt auch eine runde Leistung und man muss das ja auch würdigen, wenn man kaum Torchancen vom Gegner zulässt, sodass auch Tim Oberdorf von mir heute eine 2,5 bekommt. Mhm. Und dann kommt als nächstes Shinta Appelkamp. Denn heute, das können wir schon sagen, alle Einwechselspieler kamen zu spät, als dass sie noch eine Note hätten bekommen können.
Ja, richtig. Ja, Shinta, heute auch. Also insgesamt, glaube ich, heute mannschaftlich eine durchaus solide Leistung. Und da kann man Shinta Appelkamp nicht rausnehmen. Ich überlege gerade, Zweierbereich finde ich zu gut, aber ich wäre auch, naja, wirst du ihm 2,5 geben? Ich bin bei einer 3 vom Gefühl her.
Ich finde, Appelkamp hatte heute, wenn er nicht die Vorlage gegeben hat, dann hat er den vorletzten Pass gegeben.
Ja, hat er wirklich gut hinter den Stürmern quasi die Bälle verteilt.
Er leitet mit einer sehr starken Seitenverlagerung, nämlich das 1-0 ein,
das stimmt,
auf Muslia. Er hat diesen genialen Pass auf Sima Suso, den der dann leider nicht. also der bringt ja gefährlich aufs Tor, aber nicht gefährlich genug. Er hat in der zweiten Halbzeit noch diesen einen Schuss, der per Kopf von der Linie, möchte ich sagen, ja, dann noch geklärt wird. Ich fand auch, er hat ja, man hat ja immer so die, man hat ja immer so dieses Gefühl, finde ich, wenn er auf dem Platz ist und sich nicht versteckt, dass eben spielerisch alles ein bisschen, es ist so dieser Kitt, der das ja alles so zusammenhält, spielerisch, mhm, finde ich so ein bisschen. Gerade weil er ja dann auch zentral spielt und nicht Muslia oder so. Und das ist die Begründung bei mir, warum ich ihm eine 2,5 geben würde.
Die finde ich plausibel.
Ja. Ich hoffe, deine Mama auch.
Mama ist okay. Ja, ich glaube, es war okay.
Und ich glaube, du hast Appelkamp gemacht, dann rede ich über Anwar El Asouzi.
Naja, eigentlich hast du über Appelkamp gesprochen.
Naja, deswegen am Ende. Ich habe ja alles korrigiert. Ich habe ja alles einkassiert.
Deswegen rede ich jetzt über Anwar El Asouzi.
Nee, du hast, ja, okay. Warum hast du jetzt zwei hintereinander?
Das wäre gar nicht richtig.
Mir doch egal.
So. Anwar El Asouzi hat sich aufgerieben heute, hat hinterher, glaube ich, auch Krämpfe gehabt und hat auf den Knöchel bekommen, was dann dafür gesorgt hat, dass er ausgewechselt werden musste.
Aber der hatte Ochsenblut heute.
Eieiei, der hat wirklich richtig Gas gegeben.
Hatte auch diese großartige Situation, die leider abseits war, wo er sich dann so dreht, Volley und dieser Ball noch von der Linie gekratzt
hat. Da musste ich an mich denken, als ich damals bei unserem Fußballturnier der ehemaligen mal...
Jedes Mal, einmal pro Jahr muss ich mir dieses Tor anhören. Ja, ja, was? Ja,
ja, ja,
erzähl
also
doch mal.
Nee, das, also da habe ich einfach nur so an mich gedacht, wie ich den Ball
mit
damals...
Mit dem kleinen Unterschied,
den, dass ich den gemacht habe.
Dass du ihn gemacht hast, ja, und es kein Abseits war, weil wir in der Halle gespielt haben. Ja.
So, und deswegen, ich bin, also El Asouzi hat nicht diese Vielzahl an Offensivaktionen wie Appelkamp, weswegen...
Er war auch der Holding Six quasi, genau, das darf man ja nicht vergessen.
Er bekommt von mir die glatte 3. Nein, Thorsten, da lasse ich mich jetzt nicht rein.
Ich würde ihm eine 2 geben.
Du würdest
ihm
eine glatte 2 geben.
Das, also was willst du denn noch mehr von einem Sechser, Andi? Was willst du denn noch mehr?
Dass er da nicht abseits steht und dann das Tor schießt.
Pass mal auf. So, pass mal auf.
Jetzt geht's rund hier.
Ja, jetzt. Jetzt gucke ich mir die Daten von El Asouzi noch mal kurz an. Aha, so. So, Andi. Und jetzt muss ich hier schwere Geschütze auffahren, um Anwar El Asouzi vor dir zu schützen. Mhm. So, jetzt pass mal auf.
Ja, ich sehe es doch auch schon.
Angekommene Pässe 94%, gewonnene Zweikämpfe 60%, erfolgreiche Dribblings 100%, Anzahl Dribblings 1.
Ja, aber das war gut.
Ja. Nee, das, komm Andi, das war schon stark. Also, das ist ja, du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du defensiv so wenig zulässt, dann hat das genau damit zu tun, dass Spieler wie El Asouzi da
alles dicht machen.
Ja, das war ja nicht nur die Abwehrkette, sondern das ist halt ein Spieler, der vor der Abwehrkette alles wegräumt. Mir wäre ja halt, wie gesagt, ich fand ihn noch besser als Shinta Appelkamp und der hat eine 2,5 bekommen, sodass ich
na, ihn,
und nicht
gut,
jeder muss vorne glänzen.
Na gut.
So,
na gut,
darum 2-0. Da muss man sich hier den Mund fusselig reden, um
ja,
das, diese Noten durchzukriegen.
Das lieben so die Leute, dass wir auch mal, ja, sagen wir mal, dass wir mal ein bisschen Reibung, nicht immer.
Vor Weihnachten jetzt, ja, hier so.
Dass wir uns aneinander reiben.
So, und jetzt.
Sprichst du doch über Florent Muslia.
Endlich, darf ich mal über einen sprechen. Mein Spieler des Spiels. Und dann kriegt er auch noch eine bessere Note, nämlich eine 1,5. Ja, muss doch mal sein. Ich fand tatsächlich, ja, es war super wichtig, diese Aktion und dieses Tor geht natürlich, das 1-0 und das 2-0 gehen beide auf ihn, das muss man sagen. Ich will da Cedric Itten nicht so nahe treten, aber wir haben ja schon gesagt, außer dem Torriecher ist da jetzt rein physikalisch nicht so viel zu machen in der Szene. Aber Muslia macht das stark, er spielt diese Bälle ja immer mal, die klappen aber nicht. Mhm. Ich möchte aber dazu sagen, dass auch vor allem die Standards heute stark kamen, nicht nur die direkte Ecke, und eine direkte Ecke ist schon ein ziemlicher genialer Move, da gibt es auch nochmal extra was bei der Note, ne? Das ist nochmal ein +1 bei der Note sozusagen, wenn du sowas Geniales raushaust. Er hat aber auch ansonsten gute Ecken geschlagen, er hatte mindestens einen weiteren Torschuss, den er leider nicht präzise genug schlänzt und so ein bisschen in die Arme des Torwarts spielt. Er hat defensiv auf seiner Seite nichts anbrennen lassen, wie gesagt, für mich die 1,5 Spieler des Spiels. Tja, da der Andi nichts zu erwidern hat.
Nee, da kann ich das. Man muss ja nicht immer widersprechen. Nicht, man muss ja nicht per se widersprechen, Thorsten.
Ja, mal sehen. Das hängt davon ab, was du jetzt Sima Suso für eine Note geben möchtest.
Dem möchte ich eine 2,5 geben.
Na, da widerspreche ich nicht.
Denn der hat das auch sehr ordentlich gemacht, hat eine sehr, sehr starke Leistung auch fast über das gesamte Feld abgeliefert, immer wieder sich auch wirklich in die vorderste Reihe mit eingeschaltet, hat eine Passquote von knapp 90%, die er da im Mittelfeld mit sich herumträgt. Also nein, echt ein gutes Spiel und bei ihm ist...
Der Junge ist generell echt,
genau, also
ist echt gut, was er macht und hat den Stammplatz vollkommen zurecht mittlerweile.
Genau, und er ist auch wirklich jetzt, wenn man sich die Noten der letzten Wochen anguckt, hat er sich sukzessive nochmal hochgearbeitet. Und nee, wirklich starkes Spiel heute, 2,5.
Ja, da gibt es in dem Sinne nichts zu ergänzen. Hat er auch wirklich gute Torchancen, 2 Stück da in dem Halbraum. Und wie gesagt, ist defensiv immer aufmerksam, macht wenig Fehler. Das ist in dem Alter sehr bemerkenswert. Hat da eine ziemliche Coolness. Nee, das ist alles fein. Ja, dann kommen wir zu Cedric Itten. Der macht ja das sehr, sehr wichtige 1:0. Da hat er auch den entsprechenden Torriecher. Hat ansonsten keine richtigen Torchancen so in dieser Partie. Das muss man dann fairerweise auch sagen. Die haben halt andere. Aber er bindet natürlich auch immer Leute. Das darf man nicht unterschätzen. Und er ist ja auch durchaus insofern für das 2:0 mitverantwortlich, weil er den Torwart ja durch seinen Sprung irritiert. Übrigens noch ein Punkt, der für El Asusi auch spricht. Stimmt. Dass er sogar beim 2:0 dann noch drin war. Aber wie gesagt, er hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber er hatte eben, was man sich für einen Stürmer wünscht, er hatte nicht so die krassen Torchancen, weshalb er bei mir bei der glatten 3 ist.
Ja.
Und dann, das wird lustig, Christian Rasmussen.
Ja, Christian Rasmussen. Andi.
Was machen wir mit dem? Und jedes Mal sitzen wir da, boah, was machen wir denn mit Rasmussen?
Yeah.
Weil es gibt immer die guten Momente und es gibt immer die schlechten Momente in seinem Spiel. Ne?
Ich fand, heute haben aber die guten Momente etwas überwogen.
Okay.
Ja, ich fand ihn heute, er ist ja dann ausgewechselt worden. In der 73. Minute, meine ich. Aber bis dahin war das schon...
Und saß später bei uns im VIP-Bereich.
Ja, wir, mit seinem Berater.
Ja, die haben Dänisch gesprochen. Ich bin da kurz vorbei, weil ich nach draußen gegangen bin. Und das war auf jeden Fall nicht Englisch oder Deutsch.
Du sprichst ja fließend Dänisch, konntest du...
Ich spreche alle Sprachen der Welt, das ist korrekt. Ich habe ein bisschen gelauscht. Es
ist ein Babelfisch im Ohr.
Es ging irgendwas um 10-Jahres-Vertragsverlängerung.
Ah ja, nee, sehr gut. Also... Ich fand eins der besseren Spiele insgesamt, auch so körpersprachlich hat er mir dieses Mal etwas besser gefallen.
Das ist richtig. Ich frage mich, ob da Miss Lintat mit ihm gesprochen hat. Sie kennen sich ja von Eis.
Leider wieder etwas glücklos, was die eigenen Aktionen angeht.
Ja.
Er bereitet nichts so richtig vor. Ich würde aber ihm nicht gerne eine 4 geben. Ich wäre im 3,5 wäre okay. Das, was ich machen würde.
Ja. Ich hätte wahrscheinlich sogar eine 3,0 mit mir machen lassen. Mhm. Ja, ich überlege gerade, das waren schon ein paar gute Aktionen, aber es ist halt immer so sporadisch und dann taucht er auch immer mal wieder unter. Er hat aber auch nochmal in der zweiten Halbzeit diese Aktion, wo er dann nicht präzise schießt, aber der Torwart auch halbwegs gut hält. Ja, aber 3,5 ist wahrscheinlich okay. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Und ja, dann haben wir aber auch hier einen Notenschnitt diesmal. Aber naja, es muss ja auch mal eine gute Leistung gewürdigt werden. Notenschnitt 2,7 ist halt tatsächlich mit Abstand der Beste in dieser Saison.
Oh ja.
Aber es war halt eben aus unserer Sicht auch die beste Saisonleistung. Ne? Was da am nächsten kommt, ist tatsächlich der Auswärtssieg in Paderborn mit 3,0. Aber da waren wir eben auch ein Mann mehr. Ja, und dann haben wir noch den Schiedsrichter Timo Gerach.
Ja. Andy. Dem merkt man an, dass er auch Bundesliga pfeift, erste Bundesliga. Zwar nicht so viel wie zweite, aber immer wieder auch. Hatte eine, finde ich, gute, unaufgeregte und angenehm lange Leine heute dabei, was sich halt auch einfach so im Spielfluss dann bemerkbar machte. Ne? Da hatten wir auch während des Spiels einmal ganz kurz drüber gesprochen, dass man so, ja, es findet ein Fußballspiel statt. Es wird nicht jeder Kontakt irgendwie abgepfiffen. Ich würde auch sagen, die erste gelbe Karte gegen Rasmussen ist sehr hart.
Weil den Ball kurz wegstupst.
Genau. Aber ich persönlich mag das auch nicht mit dem Ball wegschießen, deswegen finde ich das legitim, das zu tun. Die anderen gelben Karten haben für mich sind alle richtig, sowohl auf Düsseldorfer als auch auf Fürther Seite. Das führt das Foul gegen El Azouzi da auf den Knöchel, das passt schon.
Hatte ich eigentlich erwähnt, dass es die fünfte Gelbe für Jasper Dowland war?
Nein, hast
und
du nicht erwähnt.
Und er gegen Bielefeld fehlt. Das habe ich eben, ja, habe ich bei der Einzelkritik, glaube ich, vergessen. Oder ja, beim Spielfilm.
Man kann sicherlich überstreiten, ob man das Ziehen vor dem Elfmeter vielleicht auch während des realen Geschehens sehen kann als Dreierteam. Aber insgesamt fand ich wirklich eine vernünftige Spielleitung, unaufgeregt. Wir haben es ihm jetzt auch insgesamt nicht schwer gemacht. Ich würde bei einer 2, für mich eine glatte 2, das ist schon echt in Ordnung. Also, okay. Also gerade das Laufen lassen hat mir sehr gut gefallen.
Ja, okay. Geh ich dann mit. Und dann noch die Spielnote, die ich auch immer in meiner Kurzkritik bei Instagram poste. Das war für mich eine 2,5. War nämlich ein Fußballspiel mit echt einem ganz guten Flow, wie ich fand. Mhm. Und dann zum Abschluss einfach nochmal die Noten verlesen. Wir haben also Florian Kastenmeier mit der 3,0. Wir haben dann Tim Oberdorf mit der 2,5, Elias Egoli mit der 2,5 und Jasper Dollon mit der 4, Emanuel Ioa mit der 3, Florent Muslia mit der 1,5, Anwar El Azouzi mit der 2, Shinta Appelkamp mit der 2,5, Sima Suso mit der 2,5, Christian Rasmussen mit der 3,5 und Cedric Itten mit der 3. Und das war die letzte Partie in diesem Jahr, aber das war nicht die letzte Folge Gebrabbel in diesem Jahr.
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, Mensch Thorsten, da haben wir es ja geschafft. Aber nein, mitnichten.
Mit Neffen und mit Nichten, das haben wir noch nicht. Denn nächste Woche zwischen den Feiertagen nehmen wir die allseits bekannte und laut Abrufzahlen noch allseits beliebte Bilanzfolge des letzten halben Jahres auf. Das heißt, wir gucken uns alle Spieler und ihre Leistungen im letzten halben Jahr an, bewerten die positiven, die negativen Momente. Den besten Spieler küren wir der Halbserie und viele andere Dinge. Das machen wir wie immer auch in einer größeren Runde. Da wird hoffentlich fleißig diskutiert und dann am Ende meine Note genommen.
So wie immer.
So wie immer. Naja, das wird auf jeden Fall lustig, das wird auch umfangreich. Ich kann auch nicht 100% sagen, wann die Folge kommt, aber sagen wir es mal so, vor Silvester auf jeden Fall. Mhm. Und dann geht's ins Trainingslager, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für uns. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angekündigt. Und dann könnt ihr vermutlich ab dem 5. Januar täglich immer was von uns hören, natürlich jetzt nicht hier in diesem Umfang von den normalen Folgen, aber da gibt es immer eine kleine Reportage aus dem Trainingslager und mit einigen Geschehnissen und was immer wir da vor Ort
mal sehen,
so organisieren und erleben können. Wir werden wirklich sehen. Bis dahin wünschen wir euch allen frohe Festtage und feiert schön mit euren Lieben.
Ja, dem schließe ich mich an. Ho, ho, ho. Und
machtet Jod.